Lasst uns diesen Abend mit Gott beginnen. Vater, ich danke dir, dass du deine Gegenwart uns schenkst, deine Herrlichkeit, deine Kraft und Stärke, und dass wir voll Geistes sein dürfen heute Abend, Herr. Und wir wollen nicht mit negativen Gedanken anfangen. Wir kündigen alle negativen Gedanken und wir fangen mit positiven Gedanken an. Und der positive Gedanke ist: Gott ist gut, alle Zeit. Vater, du bist so gut und du hast gute Gedanken mit uns. Und du bist das Beste für deine Kinder. Und deshalb, wir wollen dich loben und preisen mit guten Gedanken, mit guten Ideen, mit guten Impulsen, mit guten Motiven. Das Gute ist, was wir erwarten und was wir annehmen möchten. Und alles andere kündigen wir und weisen zurück in Jesu Namen. Amen. Freue mich, dass Peter da ist. Amen. Gott ist gut. Wir preisen dich. Oh, wir preisen deine Güte, wir preisen dein Erbarmen, wir preisen deine Liebe, wir preisen deine Freundlichkeit. Herr, du hast gute Gedanken mit deinen Kindern auch heute Abend. Halleluja, das Beste hast du für uns vorbereitet. Oh Herr, das Beste wartet von dir her. Danke, Jesus, ich bete dich an. Du bist gut. Halleluja. Du bist gut. Oh, Glory. Halleluja, Halleluja. Du bist gut. Oh, wir geben dem Herrn einen Applaus. Preisen ihn. Gott ist gut. Halleluja. Als wir gesungen haben, auch wenn ich mal durchs dunkle Tal gehe, Gott ist gut. Weißt du, wir sollen im dunklen Tal sagen, es werde Licht. Du machst den Unterschied. Wenn du durchs Krankheitstal gehst, es werde Licht. Wenn du durchs Sorgental gehst, es werde Licht. Wir zünden ein Licht an. Halleluja. Gott ist gut. Preis Gott. Vater, ich danke dir, wenn meine Geschwister auch irgendwo durch ein Tal gehen, du bist bei ihnen, sie müssen sich nicht fürchten. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, du bist bei mir. Und du kannst der Finsternis sagen, Finsternis weiche. Gott ist bei mir. Und solange das Gute bei mir ist, führe ich ein gutes Leben. Das Gute wartet auf mich. Das Gute begleitet mich. Das Gute beschützt mich. Gott ist es, dieser gute Herr. Gott ist ein guter Gott. Oral Roberts, ein amerikanischer Evangelist, hat einmal gesagt, der Teufel ist ein schlechter Teufel und Gott ist ein guter Gott. Der Teufel ist ein schlechter Teufel. Der versteht sein Handwerk nicht. Wir werden das heute noch hören, dass er sein Handwerk nicht versteht. Gott ist ein guter Gott und er kann sein Handwerk und er bringt alles wunderbar heraus, dass wir hinterher staunen und sagen, Mensch, wie hat er das nur gemacht? So, wir singen weiter. Du hast das neue Lied mitgebracht, oder? Ja. Tolle Gedanken drin. Und der Herr sagt, ich bin alle Tage bei euch und ich bleibe alle Tage bei euch bis an der Weltende. Preis Gott. Wir wollen jetzt unser Opfer aufnehmen und ich möchte euch einladen. Gib dem Herrn, preise den Herrn und ehre den Herrn mit allem, was du hast. Zieh alle Register, hole alles aus dem Sparbuch, aus dem Portemonnaie oder Checkbuch raus und lass uns Gott preisen. Vater, wir wollen dich preisen und wir wollen nicht Menschen gefallen und wir wollen nicht Menschen dienen, sondern wir wollen dir dienen und wir wollen dich ehren mit unseren Gaben, Herr. Du sollst gepriesen werden. Halleluja. Herr, du hast uns gesegnet und ich danke dir, dass du uns Gemeinde geschenkt hast und dass wir in der Gemeinde sein dürfen und dass wir ein Teil der Gemeinde sein dürfen und dass wir beitragen dürfen, damit deine Gemeinde gebaut werden kann. Und dieses Opfer heute Abend ist ein Lobopfer, ein Dankopfer, ein Preisopfer, ein Ehropfer für den Herrn. Nicht für Menschen, sondern zur Ehre Gottes, Herr. Segne jetzt alle Geber. Amen. Wir singen weiter, wir bleiben stehen. Ja. Könnt man hier noch eine Weile sitzen. Gott möge euch alles segnen. Wir erwarten Gottes Segen heute. Ich möchte euch herzlich einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Morgen, so Gott will und wir leben, wir werden über eine übernatürliche Abmachung sprechen. Es gibt etwas Übernatürliches, das auf uns wartet, uns begegnet. Und das ist manchmal, das sind merkwürdige Sachen. Wir fragen uns, warum passiert, was passiert. So eine übernatürliche Abmachung wird das Thema sein. Am Sonntag, du musst wissen, wer du bist. Um 10 Uhr wird das Thema sein. Und wir werden auch gleichzeitig Andreas Wecker verabschieden und ihn segnen. Er geht auf die Bibelschule nach Bad Gandersheim und mit seiner Frau zusammen und wir werden ihn segnen. Und so, es wird ein Aussendungsgottesdienst sein am Sonntag 10 Uhr. Dann Mittwoch, 30. August, 16 Uhr,
Wir haben mittwochs immer Gebetszeit, es sei denn, wenn was anderes angesagt ist. Und das Thema wird sein, die Perfektionismusfalle. Der Teufel versucht uns immer in solche Fallen zu locken. Er ist ein Fallensteller und einer dieser Fallen, die er den Kindern Gottes stellt, ist Perfektionismus. Pharisäer. So, immer allen recht machen wollen. Menschen gefallen. Also perfekt werden. Du musst nicht perfekt sein. Und die Deutschen sind eigentlich nicht flexibel. Das ist ihre Krankheit, habe ich diese Tage gehört. Die müssen geheilt werden von dieser Perfektionismuskrankheit. Nicht, dass wir halbe Sachen machen. Nein, wir denken, ich kann erst richtig Gott dienen, wenn ich ausstudiert habe, wenn ich mein Diplom habe, wenn ich einen Doktortitel habe, wenn ich Geld genug habe, dann erst kann ich Gott dienen. Fang an, da wo du stehst, Gott zu dienen. Dann möchte ich euch als Gebetsanliegen und gleichzeitig auch ja als Möglichkeit zum Einladen geben. Vom 6. bis zum 10. September, also von Mittwoch bis Sonntag, haben wir Joanna Hunters hier. Sie wird uns dienen, auch Sonntag um 10 Uhr, dann den 10. September. Und am Samstag um 11 Uhr wird sie eine ganz besondere Lehrstunde einplanen. Und wir möchten sie ausnutzen. Wenn sie schon da ist, so eine kompetente Person, dann möchten wir sie auch Samstag ausnutzen. Aber das nur so als Ankündigung. Die Zettel sind da, könnt ihr euch die Daten mitnehmen. Sie hat einen ganz starken Dienst, Heilungsdienst. Sie dient in den Spuren ihrer Eltern, Eltern waren Pioniere in der Heilungsbewegung, nicht Heiligung, sondern eine Heilungsbewegung. Viele haben von ihm gelernt, viele Heilungsevangelisten von den Eltern, Francis und Charles Hunter. Und sie übernimmt jetzt die Fackel und arbeitet für ihre Eltern weiter. So, ich möchte euch Mut machen. Ladet ein, ihr werdet stark gesegnet werden. Heute Abend ist mein Thema, überwinde das Böse. Es passt schon alles dazu, was wir gesungen haben. Die Gemeinde, das Schiff, das Gemeinde heißt, ist im Kampf. Gott hat uns berufen für den guten Kampf und wir müssen gegen das Böse angehen. Überwinde das Böse. Warum? Wir sind in der Endzeit und je näher wir dem Kommen Jesu entgegengehen, desto schlimmer wird es mit dem Bösen, desto aggressiver wird der Böse. Und desto mehr erlaubt er sich, desto mehr nimmt er sich raus. Das erlebt ihr auch am Arbeitsplatz, das erlebt ihr in der Familie, das erlebt ihr in eurer Nachbarschaft, überall. Der Teufel nimmt sich so viel Frechheiten raus. Er denkt, er kann alles machen. Er ist zu allem fähig und so weiter. Und ich frage mich, wo sind die Protestanten? Wo sind die ihm widerstehen, die Stirn bieten und sagen, nein, Teufel, wir wollen dir das Maul stopfen, wir wollen dir das Handwerk legen. Und genau das ist, was wir heute möchten. Wir möchten dem Teufel das Handwerk legen. Und wir haben diesen Auftrag, dem Teufel das Handwerk zu legen. Ihr sollt Dämonen austreiben. Ihr sollt Kranke heilen. Und Jesus ist umhergezogen und hat wohlgetan denen, die vom Teufel überwältigt worden waren. Apostelgeschichte 10, 37. Wo sind die, die dem Teufel das Maul stopfen? Die so stark im Geist sind, so stark im Herrn sind, so stark in der Salbung sind, dass sie sagen, nein, no, net. Nein, wir erlauben dir nicht, das zu tun, was du dir vornimmst. Die Christen sind, so wie wir in diesem Lied gesungen haben, ein bisschen bequem geworden. Müde geworden vielleicht. Die haben schon so viel gekämpft, so viel Opfer gebracht und denken, jetzt ist genug. Jetzt sollen die anderen, die Jüngeren vielleicht an die Sache rangehen und sie werden lässig. Aber nein, wir sind als Erlöste keine stillen Zuschauer, sondern wir sind immer noch Kämpfer. Wir sind immer noch angriffslustig. Wir sind immer noch unternehmungsfreudig. Und wir sollten als Christen nicht nur zuschauen, wie der Teufel da eine Familie zerstört, dort ein Körper ruiniert, dort den Leuten das Geld stiehlt, dort jemand siechen lässt. Wir sollen nicht dulden die Sünde, wir sollen unduldsam werden. Das ist also, was Christus will. Ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also seid klug und ohne falsch. Wir sollen die Süchte nicht dulden, wir wollen nicht unsere Jugend dem Teufel opfern. Wir wollen nicht unsere Kinder dem Teufel opfern. Nein, wir wollen ihm widerstehen, fest im Glauben. Und wir dürfen nicht dulden die Aggressionen, die Angriffe, die der Teufel so auf uns richtet. Wir sind in der Form, oder wir haben uns angewöhnt, uns immer nur zu verteidigen. Wir sollten aufhören, uns zu verteidigen. Wir sollen jetzt den Teufel angreifen. Teufel, es wird ernst. Lass uns das zusammen sagen. Teufel, es wird ernst. Wir greifen dich an. Wir fordern dich heraus im Namen Jesu. Und du wirst ab heute keine Ruhe mehr mit uns haben. Wir werden dir Ärger bereiten. Wir stürmen deine Festung. Wir belagern deine Burg. Und wir nehmen dich ein in Jesu Namen. Hast du es gehört? Er hat es gehört. Hat Notiz gemacht, genommen. Wir sollen nicht dulden. Also das hat Jesus uns auch angewiesen. In Römer Kapitel 16, Vers 20. Und da lesen wir eine ganz interessante Stelle. Und Gott des Friedens. Also Gott des Friedens. Kein anderer Gott. Gott des Friedens wird Satan zertreten und ihn unter eure Füße legen. Und das in Kürze. Also mach dich gefasst, in Kürze. Vielleicht du bist noch gar nicht zu Hause, du hast den Teufel schon unter die Füße. In Kürze. Du musst nur richtig hinstellen. Satan wird zertreten, Gott hilft dir dabei, dass du ihn unter Kontrolle hältst. Du musst das Böse unter Kontrolle halten. Das Böse fest in Zügeln nehmen und sagen, stopp. Und dirigieren, was passiert. Du sollst pfeifen und die Schlange soll tanzen, steht in den Sprüchen einmal. Satan wird zertreten, ist bereits zertreten worden und Gott hat, oder Jesus hat ihn vernichtend geschlagen. Der Kopf ist zertreten und jetzt musst du einfach im Namen Jesu darauf stehen. Die Position, die Stellung beziehen, besetzen. Weißt du, nicht warten, bis der Teufel dich besetzt, du sollst den Teufel besetzen. Du sollst seine Festungen besetzen. Du sollst seine Werke besetzen. Du sollst die Zauberer, Hexen, Magier und die ganzen Leute mit Hokuspokus besetzen und sagen, wir nehmen dich an. Dass wir nicht einfach sagen, ich habe Angst. Oh, guck mal, die hat Kraft. Es gibt niemanden im Universum, der mehr Kraft hat als Jesus Christus. Und er sagt, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Und in der Welt ist nur der Teufel und sonst niemand. Der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Guten Menschen passiert so viel Böses und wir fragen uns, warum muss der Gerechte so viel leiden? Warum? Weil er schläft. Kinder Gottes schlafen, die kämpfen nicht und die unternehmen nichts dagegen, die tun nichts dagegen. Wir müssen gegen den Strom schwimmen, den Zeitgeist. Widerstehe dem Bösen, gib dem Argen keinen Raum. Also, dem Argen keinen Raum geben. Lass dich auch nicht in irgendetwas hineinziehen, denn das Böse ist da. Der Teufel ist da und er wird noch eine ganze Weile da bleiben und er existiert. Er ist zwar besiegt, er ist zwar geschlagen, er hat zwar verloren, aber er greift Kinder Gottes immer wieder noch so von hinten an, wo wir es nicht merken, nicht beachten. Satan sorgt dafür, dass Unschuldige gefoltert werden. Unschuldige Kinder. Hilflose Menschen werden angegriffen von ihm. Unschuldige müssen leiden. Unschuldige erleiden Verluste. Arme Menschen müssen leiden, also die nichts dafür können. Unwissende, Schwache und so weiter. Und wir müssen uns nicht von Menschen hineinziehen lassen in irgendetwas, was wir nicht möchten, wo wir kein Interesse haben. Heutzutage werden ja weltweit überall Stellvertreterkriege geführt. Also die Amerikaner machen ihre Hände nicht schmutzig. Da schicken sie die Araber oder die Iraker oder die Israelis vor oder irgendwo so ein paar in Albanien werden da vorgeschickt. Also Stellvertreterkriege. Und genau das Gleiche ist, der Teufel sucht sich so einen Schwachen aus. Wer jetzt gerade schwach ist, der ein bisschen wackelig ist und so weiter. Das haben wir auch in der Bibel. Da kommt doch ein Gast zu einem Bauern, Großgrundbesitzer und hat 99 Schafe, aber er nimmt nicht sein Schaf, sondern er holt von dem armen Bauern sein Schaf. Stellvertreter. Den nimmt er aus, der nur ein Schaf hat. Und solche Gleichnisse haben wir in der Bibel. Menschen werden verführt, angegriffen vom Feind. Aber sie werden nur angegriffen, wenn man es ihnen erlaubt, dass sie angegriffen werden können. Satan lebt von der Zerstörung. Das ist also sein Handwerk, zerstören, kaputt machen, ruinieren. Du siehst also, da lassen sie jetzt wie in Libanon oder wo auch in Israel, lassen sie einen Trümmerhaufen zurück. Gewonnen hat niemand. In einem Krieg gewinnt kein Mensch, egal welcher Krieg, gerechter oder ungerechter Krieg. Es gibt keine gerechten Kriege. Wer leidet, sind die armen Menschen, die arme Bevölkerung, die Unschuldigen, die Frauen, die Kinder, die nichts haben, die sich nicht fortbewegen können, die leiden. Also Satan lebt von der Zerstörung. Oder die Atombombe. Die Amerikaner, die haben da zwei Atombomben in Japan mal abgeworfen und sie glauben, um des Friedens willen, um einfach Frieden in der Welt herzustellen und Gerechtigkeit in der Welt herzustellen und so weiter. Aber sie haben mehr Leid und mehr Unglück und mehr Unheil angestiftet. Du siehst, der Teufel wirft eine Atombombe ab mit dem Argument, um Frieden, Krieg zu beenden, Frieden zu schaffen. Die Welt kennt keinen Frieden. Die Welt kennt nur Ruin und Zerstörung. Und er glaubt dabei, dass er was Gutes tut. In Jeremia Kapitel 6, Vers 7, das Böse ist unter uns. Lasst uns da gar nichts vormachen. Wir leben in einer Welt, die dahingegeben ist, aber wir müssen überwinden. Wie ein Brunnen sein Wasser hervorspuren lässt, so haben sie ihre Bosheit hervorspuren lassen. Von Gewalttat und Bedrückung hört man in ihr. Leid und Misshandlungen muss ich beständig mit ansehen. Schalt dein Fernseher ein. Dann hast du das, was der Jeremia hier gesagt hat. Entführung, da Mädchen 8 Jahre lang irgendwo in einem Bunker versteckt, Vergewaltigung, was man ausraubt, überall, was du siehst und hörst, nur Böses, Böses, Böses. Das Böse pustet sich so richtig auf und denkst, also wo gibt es noch gute Menschen? Gibt es überhaupt noch gute Menschen? Es gebärdet sich auf, führt sich unmöglich auf, so die Frechheit wird von Tag zu Tag größer und der Teufel nimmt sich immer mehr raus. Die Bibel sagt, er ist zornig, Satan ist zornig geworden. Wir leben in einer Zeit, wo Satan zornig geworden ist, und zwar auf die Menschen. Zornig auf die Menschen. Denn die Menschen sind Gottes Geschöpf. Menschen sind Feinde für den Teufel. Menschen sind Satans Widersacher. Denn ein Mensch ist der Einzige, der Satan widersprechen kann, der über Satan herrschen soll, der Satan kontrollieren soll, das Böse kontrollieren soll, die Menschen. Und der hat auf die Menschen abgesehen. Und du wirst ihm in die Ferse stechen. Seit 6000 Jahren ist dieser Kampf da. Seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall. Überall sehen wir die Endzeitsignale, Matthäus 24, Verführung, Krieg, Hunger, Seuchen, Verfolgung, Gesetzlosigkeit, Lieblosigkeit. Diese Chaosmächte breiten sich überall aus. Das sind böse Mächte. Der Abgrund tat sich auf, steht in der Bibel. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Und wir sollen sagen, stopp. So wie Jesus den Sturm stillte. Wie hat Jesus den Sturm gestillt? Hat er da dagegen gepustet? Hat er da irgendwo ein Gebläse aufgestellt und gesagt, so? Nein, Wind, schweige. Und wir sollten dem Teufel das Maul stopfen, das Handwerk legen, indem wir das Negative, das uns so entgegenkommt, nein, das nehme ich nicht an. Du musst Annahme verweigert zurückschicken. Schick's immer wieder zurück, bis es ihnen zu dumm wird. Annahme verweigert, zurück an Absender. Zurück an den Teufel. Wenn er genug Altpapier hat, dann wird er aufhören, dir was zu schicken. Der Teufel versucht nur Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nur, dass man aufhorcht, oh, was ist jetzt schon wieder? Schon wieder Eilmeldung oder Breaking News, Nachrichten, also Sondermeldung und so weiter. Genau das möchte er. Er möchte, dass du aufmerksam auf ihn wirst, auf was er anstellt, was er macht und so weiter. Und durch diese Attacken, durch sich aufmerksam machen, lähmt er die Christen. Also lauter schlechte Nachrichten. Und wir sind ja Menschen, die Evangelium verkündigen sollen und wir sollen gute Nachrichten predigen und gute Nachrichten verkündigen. Er hat's gesiegt. Er hat's überwunden. Er ist Herr. Und schreib über dein Leben einfach, egal was es ist, wie es aussieht, er ist Herr. Du musst nicht mehr wissen, musst nicht irgendwelche große Sprüche auswendig lernen. Du musst nur wissen, er ist Herr. In jeder Situation oder über jede Situation meines Lebens, er ist Herr. Es werden teure Zeiten kommen, sagt uns die Bibel, böse Zeiten sogar. Und wir können nicht nur zuschauen, wir müssen was dagegen tun. Einfach nur Vogelstrauß-Politik zu betreiben, bringt uns nicht weiter. Kinder Gottes, die Zeit ist gekommen, dass wir aufstehen vom Schlaf, dass wir wieder Gemeinde werden, dass wir wieder voll Gottes werden, dass wir sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das setze ich jetzt ein. Es ist so wichtig, dass wir den Augenblick nützen und immer dann, wenn es kommt. Ich kann gegen etwas nur angehen, wenn es gerade mir begegnet. Also ich kann jemand durchschütteln, wenn ich gerade ihn in die Hände bekomme. So, du kannst den Feind auch nur angehen in dem Moment, wo du ihm begegnest. Aber ich habe hier gelesen, er sprudelt raus, die Bosheit sprudelt von Gewalt und Bedrückung, hört man in ihr und so weiter. Leid und Misshandlung muss ich beständig ansehen. Weißt du, was du machen solltest? Ausmachen und einen Film, wo fröhliche Lieder gesungen werden, wo fröhliche Worte, positive Worte gepredigt werden. Einfach positive Nachricht hineinposaunen und blas ein Horn. So, vielleicht solltest du dir so ein Schofferhorn anschaffen oder eine Posaune oder eine Fanfare. Es wäre schön, wenn du morgens irgendwie, wenn du aufstehst, so, das kannst du nicht überall, aber in manchen Gegenden, und du bist so deprimiert und so niedergeschlagen, nimm eine Fanfare. Und da wirst du, ja, Fanfaren, die kündigen den König an. Fanfaren, ein Triumphzug kündigen sie an. Und wir sollten, vielleicht legst du, weißt du, du musst nicht etwas Schlimmes machen, aber vielleicht schadet es dir nicht, du gehst im Spielwarenladen und kaufst so eine Kindertrompete. Das würde dir vielleicht, du glaubst gar nicht, manchmal kleine Dinge haben große Wirkung. Und genau im geistlichen Bereich, du musst nichts Gewaltiges anstellen, du musst nur kleine Dinge in Bewegung bringen. Ein kleines Steinchen löst eine Lawine aus. Legt dem Teufel das Handwerk. Verrückt. 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 Aber gerade das ist Verrückte. Das ist, was die Welt verändern wird. Und was die Welt umkrempeln wird. Satan ist aus dem Himmel ausgestoßen. Satan hat keine Macht. Satan hat keine Autorität. Satan hat nichts zu sagen und nichts zu melden und so weiter. Was willst du doch mit diesem Kerl? Du solltest ein anderes Bild vom Teufel bekommen. Der Teufel ist ein besiegter, ein kopfloses Wesen. Ein zerschmettertes Wesen ist es. Ein Wesen, das überhaupt nichts zu sagen hat. Überwinde das Böse, ist mein Thema. Du musst Gott kennen, du musst den Teufel wissen, was der ist. Und du musst dich kennen, wer bist du? Das werden wir am Sonntag noch betrachten. Satan ist gebändigt. Satan ist erledigt. Glaubst du das? Satan ist erledigt. Und schon vor 2000 Jahren passiert. Nicht erst gestern und nicht erst heute. Und nicht durch deine Worte, sondern durch die Tat Jesu auf Golgatha. Satan ist erledigt. Warum strampelst du dich da so ab und quälst dich so ab und plagst dich so ab? Hast du es nicht gelesen? Hast du es nicht gehört? Hat man das dir nicht gesagt? Gott regiert die Welt. Gott ist der Herr des Universums, nicht er. So viele Gotteskinder, die geben dem Teufel Raum. Die Bibel sagt, gebt dem Argen keinen Raum. Und ich will so ein paar Sachen dir sagen und dir helfen, wie du nicht dem Teufel Raum gibst, sondern wie du diesen leeren Raum, der jetzt da ist, durch den Fall Luzifers und durch den Sieg Jesu auf Golgatha, ist ein Leerraum entstanden, ist ein Vakuum. Und diesen Raum muss man füllen mit dem Heiligen Geist und mit positiven Worten und positiven Bekenntnissen. Der Raum ist leer. Satan ist besiegt, da ist nichts mehr drin. Und jetzt muss was Gutes rein. Wenn das Haus nicht bewohnt und das Haus nicht gefüllt wird und das Haus nicht eingenommen wird, dann kommt er mit 7 anderen Geistern und dann wird es schlimmer wie vorher, nach der Aussage Jesu. Es ist so wichtig, dass man positiv redet. Über sich selbst. Nicht über die anderen. Lass mal jetzt die anderen aus dem Spiel. Fang an, positiv über dich selbst zu reden. Das ganze Drama beim Petrus passierte, als er sich selbst verfluchte. So viele Menschen verfluchen sich selbst und wundern sich, wenn es ihnen dreckig geht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Hör mal, immer wenn du ich sagst, dann sag nie was Negatives danach. Ich kenne diesen Menschen nicht. Du musst nur sagen, ich kann nicht. Und ich sag dir, ich kann dir heute schriftlich geben, du bist ein Waschlappen, ein Versager, eine Niete. Wenn du sagst, ich kann nicht. Wenn du sagst, ich will nicht. Dann wird dich niemand, auch der Heilige Geist und der allmächtige Gott, selbst wenn 10 Götter kommen würden, die bringen dich nirgendwo hin, weil du nicht willst. Du sagst, ich will nicht. Oder, oh, ich bin krank. Wie oft verfluchst du dich selbst? Ich bin krank. Du bist krank. Der Schwache spreche, ich bin stark, sagt die Bibel. Der Arme spreche, ich bin reich, das ist das Wort Gottes, das ist nicht meine Philosophie, das ist nicht irgendwie ein neues Evangelium, das ist das Wort Gottes. Der Schwache spreche, ich bin stark. Lass uns das sagen. Ich bin stark. Ich bin reich. Und auch du nichts zu essen hast, aber in Gott bist du reich. Und Gott kann mit 5 Broten Tausende speisen. Das kann Gott. Nicht jetzt, nachher. Wenn du ich sagst, hüte dich, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Da versündigen sich so viele Menschen gegen das Gebot Gottes. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Wenn du ich sagst und Gott sagt, ich bin der ich bin und der Dasein werde und der Daseinende Gott. Ich bin der Daseinende Gott. Ich bin. Menschen verfluchen sich selbst. Die Juden. Warum war Holocaust? Wie kam Holocaust und die ganze Prognome und das alles, was passierte? Sie haben geschrien, der hohe Priester als Führer des Volkes, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Und dann haben sie gehabt, in aller Liebe, diese Provokation, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Eine ganze Generation, ein ganzes Geschlecht hat sich unter den Fluch gebracht. Wir werden da nie rauskommen. Sag das nur, wir werden nie rauskommen. Und du kommst nie raus. Geht alles kaputt. Oder wir werden ruiniert. So viele verlieren ihr Leben, ihre Situation, ihre Position, weil sie negativ reden. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was ich gesagt habe, das hat mich eingeholt. Und jetzt, das Einzige, wie wir diese Dinge umkehren können, ist genau das Gegenteil sagen, was wir gesagt haben. Und deshalb musste auch Petrus, ich kenne diesen Menschen nicht, fragt Jesus, hast du mich lieb? Ich kenne diesen Menschen nicht. Sogar bei einer Mädel versagt der gute Mann, der Apostel. Hast du mich lieb? Ja, Herr, ich hab dich lieb. Er musste dreimal sich zu Jesus bekennen, weil er sich dreimal von Jesus abgesagt hat. Ich kenne diesen Menschen nicht. Wenn du sagst, ich kenne Jesus nicht oder ich verstehe das Wort Gottes nicht, und du siehst, wie viel Flüche sprechen wir über unser Leben aus und wundern uns, wenn wir dann verdammt sind. Niemand kann dich verdammen, außer du dich selber. Des Menschen Zorn, sein Ärger tut nichts Gutes, steht in der Bibel. Des Menschen Zorn, sein Ärger tut nichts Gutes. Du tust nichts Gutes, wenn du dich ärgerst und wütest. Und in dem Moment, wo du rasend wirst, ärgerlich wirst, grantig wirst, grimmig wirst, dann öffnest du dich für das Böse. Dann vergisst du dich selbst. Des Menschen Zorn tut nichts Gutes. Wenn du auf jemanden böse bist, verwünschst du jemand. Und so weiter. Dem werde ich zeigen. Und tatsächlich, der zeigt es dir auch. Und wundere dich nicht, wenn du dann auch so wie in einem Boxkampf Schläge einstecken musst. Satan ist ein Beherrscher dieser Zeit und dieser Welt. Er ist dieser Fürst dieser Welt. Wollen wir gar nicht groß diskutieren. Auch wenn er ein besiegter Fürst ist. Und er versucht sich immer wieder da Kopf hochzustrecken. Ich bin noch da. Wir leben im Reich der Finsternis. Aber wir müssen die Autorität benutzen, die Gott uns gegeben hat. Und Gott sagte, und du sollst herrschen über alle Tiere, über alles, was da auf Erden ist. Der Mensch ist zum Herrschen berufen. Sein Beruf ist zum Herrschen. Wenn wir unsere Berufung nicht wahrnehmen, und manche Leute sagen, Gott zeigt mir, wozu bin ich berufen? Und ich kann dir heute ganz klipp und klar sagen, du bist zum Herrschen berufen. Nicht zum Kriechen, zum Herrschen. Das ist deine Berufung. Und wenn du deine Berufung nicht wahrnimmst, wundere dich nicht, wenn das Böse über dein Leben triumphiert. Du bist zum Herrschen bestimmt. Deine Aufgabe, dein Lebenssinn, dein Lebensziel ist, herrsche, herrsche, herrsche. Herrsche über die Krankheit, herrsche über die Gefühle, herrsche über die Umstände, herrsche über die Sorgen, herrsche über den Mangel, herrsche, nimm diese Dinge im Griff. So viele Menschen werden beherrscht, weil sie nicht wissen, wozu sie berufen sind. Und der Teufel hat es ihnen ausgeredet. Und Menschen lassen sich beherrschen durch Irrtum, durch falsche Ansichten, durch falsche Ideen, durch falsche Antworten, durch falsche Meinungen, durch falsche Methoden. Sie lassen sich beherrschen, weil sie nicht wissen, was Gott von ihnen will. Und Gott will herrschen. Steht da drüber. Und wenn du vorwärts kommen möchtest, das, was dir frei Haus geliefert wird, stell es auf den Kopf. Und das ist das Kreuz Jesu Christi. Das Kreuz durchkreuzt und stellt alles auf den Kopf. Das, was nichts ist, ist was. Und das, was ist, ist nichts. Stellt alles auf den Kopf. Satan verdreht alles. Und wenn er alles sich leisten kann, dir alles zu verdrehen, du drehst es wieder richtig. Kehrt um. Wendet die Sachen. Satan duldet den Menschen nicht in seinem Reich. Er tötet ihn, versucht ihn zu töten, will ihn töten. Der Same des Weibes wird dir den Kopf zertreten, das weiß er ganz genau. Und er weiß, der Mensch, wenn der seine Berufung wahrnimmt, der macht mich kaputt. Der ruiniert mein Reich. Das Böse kann nicht wachsen, das Unkraut kann nicht wachsen und gedeihen, wenn die Kultur sich richtig entwickelt. Wenn die richtig gepflegt wird, richtig behandelt wird. Satan duldet den Menschen nicht, weil er ein Eindringling ist in sein Reich. Könnte ja alles zertrampeln und zerstören. Und wenn der Satan nicht töten kann, dann versucht er wenigstens zu verderben, durch Unglück, durch Krankheit, durch Katastrophe, durch Kriege. Wenn er den Menschen da nicht zerstören kann, dann raubt er, schädigt er, wo er nur kann. Satan ist ein Schädiger. Satan ist ein Schädiger, ist der größte Schädling, den es gibt. Ein Schädiger, ein Schädling. Mit seinen ganzen Dämonen her befällt er die Menschen wie Heuschrecken, Plage oder was es auch ist. Und er arbeitet immer hinterlistig. Er versucht die Gläubigen zu zerstreuen, verjagt die wahren Anhänger Jesu, vertreibt sie, sagt, das sind Verführer, verfolgt sie, schaltet sie aus. Der Satan versucht, dass du Predigten wie diese nicht hörst, zu verhindern. Er versucht zu verhindern, dass du ja nicht dahinter kommst. Ich sollte herrschen. Ich sollte etwas unternehmen. Nicht warten, bis der liebe Gott eingreift. Der liebe Gott sagt, du bist es jetzt. Ich schicke dich. Mach du das. Erledige du das für mich. Satan ist ein Schädiger. Ist ein Verwüster. Verwüstet ganze Gemeinden, schöne Gemeinden. Verwüstet glückliche Familien. Verwüstet hübsche, liebe Menschen, ist ein reißender Wolf, er und seine Anhänger, versuchen zu zerstören und einzudringen, kaputt zu machen, was es geht, und versucht einfach, Menschen zu ruinieren. Und da müssen wir sagen, stopp. Satan nützt Leute aus. Er nützt deine Gutgläubigkeit aus. Deine Naivität, deine Dummheit nützt er aus. Die ganzen Vertreter, die durch die Lande rennen, ich meine nicht alle, aber die Vertreter, die sonst durch die Gegend rennen, die versuchen nur deine Gutgläubigkeit, die erzählen so Milchmädchenrechnung, rechnen dir was vor und so weiter und versuchen dich einfach nur deine Unterschrift zu bekommen, einfach was zu verkaufen. Ich meine, solche Türklinkenhändler. Satan ist ein gerissener Gauner. Er nützt ihm sich jede bietende Gelegenheit aus, um Menschen auseinanderzubringen. Er versucht, Menschen auszurauben, dein Glück, deinen Frieden und so weiter. Der Teufel, die Dämonen haben kein Leib, die haben kein Geld, die haben keine Liebe, die haben keinen Sex, die haben all diese positiven Dinge, was wir als Menschen haben, das hat der Teufel nicht. Und deshalb versucht er dir, alles wegzunehmen. Versucht dir, dein Geld zu nehmen, versucht dir, deinen Körper zu nehmen, weil er keins hat, versucht sich da in dir hineinzunisten, hat keinen Sex, Dämonen haben keinen Sex, und deshalb versucht er sich mit aller Macht auf das Sexualleben der Menschen sich zu stürzen, macht sie pervers, verrückt, so weiter, damit sie nicht glücklich sind, denn er kann nicht zusehen, er ist ja neidisch. Er ist neidisch, er kann nicht zusehen, wie der Mann und Frau sich lieben und glücklich sind, sich küssen, versucht da Keile hineinzutreiben, macht Ehen kaputt, damit ja Menschen nicht glücklich sind, damit das Gute sich nicht durchsetzt. Satan sucht immer Unterschlupf bei Leuten. Und ich sage dir, bei welchen Leuten er Unterschlupf sucht? Bei geachteten Leuten. Denn die Dummen, was soll er bei den Dummen sich holen? Denen glaubt sowieso niemand. Aber die vorne irgendwo Top-Leute, Top Ten, bei denen nistet er sich ein. Die erfolgreich sind, die reich sind, die Macht haben und so weiter. Er versteckt sich hinter Schauspieler. Er versteckt sich hinter Politiker. Er versteckt sich hinter Führer des Volkes und so weiter. Ja, also wenn der sich das leisten kann, wenn der das kann, können wir doch auch so weit gehen und so weiter. Und versucht so hineinzuschleichen, sich über hochgestellte Persönlichkeiten. Aber was hat Gott mit seinen Kindern immer gemacht? Weißt du, Gott benutzt immer die Hintertür und kommt auch zum Ziel. Er sagt zu Elia, Elia, geh und versteck dich bei der Witwe. Also nicht bei diesen hohen Herren, sondern versteck dich bei einer Witwe. Oder versteck dich am Bach. Gott braucht es nicht, dass er sich große, gewaltige Dinge da sich aussucht und sagt, bei den starken, mächtigen. Aber der Teufel braucht das. Der Teufel braucht das listigste Tier, das im Paradies gegeben hat, die Schlange. Das hat er sich gewählt. Das listigste Tier. Und die Schlange muss wahrscheinlich im Paradies noch aufrecht gegangen sein. Denn Gott hat verdammt, du sollst auf den Bauch kriechen. So, die Schlange. Und Adam hat seine Erstgeburt verkauft, dieser Königssohn, seine Würde aufgegeben, nur weil da so ein listiges Wesen, also wenn die Schlange reden kann, also weißt du, bisher konnte sie nur zischen, aber plötzlich spricht die menschliche Laute, da ist was dran. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere auf dem Feld. Und der König Adam, das Kind Gottes, strauchelt und fällt. Und Satan bekommt dabei Zugang zu der Menschheit. Und seitdem ist nichts mehr normal. Seit diesem Tag, seitdem Satan sich eingeschlichen hat bei den Menschen, sollte Gott gesagt haben, indem man Gott in Frage stellt. Der Teufel ist nur so stark, wie unsere Schwächen sind. Nur so stark, wie unsere Schwächen sind. An unseren starken Stellen, da wagt er sich nicht dran. Nur da, wo wir schwach sind. Es hungerte ihn und der Teufel kam zu Jesus mit dem Kuchen. Herr, du hast doch alle Macht. Sag doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Er hält sich gerne im Tal auf. Also wenn du mal in einem Tal bist, geistlich gesprochen, und ob ich schon wanderte im Finsterntal, das ist noch doppelt so schlimm. So, wenn du im Tal bist, das ist besonders nahe bei dir. Dort hält er sich immer auf, weil er weiß, das sind schwache Menschen, das sind angefochtene Menschen, das sind Menschen, die kämpfen und die um ihre Existenz ringen. Im Tal verlieren die Menschen gerne und leicht den Überblick. Und da greift Satan die Menschen an, wenn sie durstig sind, hungrig sind, müde sind. Esau kommt vom Feld zurück, hungrig, riecht Linsengericht und schon versagt er. Wie arbeitet Satan? Und deshalb, damit wir die entgegentreten können, Satan verstockt die Menschen. Er versucht gute Menschen. Weißt du, dieser Pharao zum Beispiel. Pharao hat immer so gute Zeit gehabt. Ja, ich lasse das Volk gehen. Er war immer willig. Er hatte ein gutes Herz. Eigentlich hat der Pharao gar kein so schlechtes Herz gehabt. Er ließ sich von Gott bewegen. Er sah die Zeichen. Er sah, dass Gott mächtig ist und dass Gott Herr ist und so weiter. Und dann wieder 10-mal nacheinander verstockt, wurde sein Herz wieder verstockt. Immer wieder wird sein Herz verstockt und bis er in die Vernichtung endet. Der Teufel arbeitet immer mit Verstockung. Immer Verstockung. Ist ein Geist der Verweigerung. Nein. Also solange man Hilfe braucht, solange man in Not ist, solange man krank ist, ja, ich komme in Gottesdienst. Aber dann sagt er, nein, da gehst du nicht mehr hin, hast nicht mehr nötig, bist schon drüber hinweg, hast schon alles überwunden und alles erreicht, was man erreichen kann. Als nächstes, wie Satan arbeitet, ist, er verzaubert Menschen, indem man menschenhörig wird, expertenhörig wird. Man wird blind, taub und lahm. Er macht die Menschen dogmatisch, gesetzlich, so pharisäerisch. So arbeitet der Feind. Deshalb müssen Menschen entzaubert werden. Paulus fragt mal die Galater, wer hat euch verzaubert? Ihr habt so gut angefangen. Wir fangen immer gut an, aber dann, und das ist das Furchtbare, dem Bösen das Handwerk zu legen. Weißt du, wir fangen so gut an und dann kommt, ja, wir sollten das und das und das noch haben und wir sollten das und das noch machen und wir sollten das und das noch gelesen haben und wir sollten dort und dort noch gewesen sein und wir sollten da und dort noch mitmachen und so weiter. Und so werden wir von der Spur Gottes abgelenkt. Vom Weg Gottes abgelenkt, von der Wahrheit abgelenkt. Gott will uns von der Verführung zurückbringen. Satan möchte, dass wir verstimmt werden. Weißt du, dass die Saiten unseres Lebens nicht mehr klingen, so wie sie klingen sollten. Und er sorgt für deine innere Verstimmung, für diese Misstöne im Herzen. Nur irgendwie ein blödes Wort. Und schon hast du Stimmbruch. Und schon kriegst du nichts mehr raus. Nur er sorgt für Misstöne, er sorgt für Spannungen in deinem Leben. Das ist, wie der Teufel arbeitet. Und hier ist, wo wir ansetzen dürfen. Lass nichts dazwischen kommen. Zwischen dir und Gott, zwischen dir und deinem Bruder. Lass nichts dazwischen kommen zwischen dir und deinem Partner und Partnerin, zwischen deinen Kindern und Familie. Lass nichts dazwischen kommen. Der Teufel versucht, irgendwas da reinzuschieben. Ein Vorurteil. Oder eine Vermutung. Der Teufel arbeitet fast immer mit Vermutungen. Das Böse muss entlarvt werden und muss sagen, also woher weiß ich das? Ja, ich vermute. Du denkst viel zu viel und du denkst viel zu geistlos, gottlos. Du vermutest immer das Schlechte, weil du selber vielleicht schlecht bist in deinem Herzen. Und was du anderen zutraust oder denkst, bei anderen los ist, das ist auch bei dir drin unter Umständen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir keine Spannungen, keine Misstöne und nichts dazwischen hineinlassen in unserem Leben. Denn es hat nichts zu suchen in unserem Herzen. Satan sorgt für Unbehagen. Er sorgt für Unmut. Dass du Unmut fertig bist und niedergeschlagen bist, mutlos bist, dass du Kummer hast und fragt, was ist mit dir los und so weiter. Und dann verflucht man sich auch selber wieder. Weißt du, wenn Christen fragst, wenn du Menschen begegnest, wie geht's dir? So lala. Hast du schon sowas gehört? So lala? Das heißt, dir geht's gar nicht so gut. Und wenn du sagst, so lala, dann kannst du fast Gift draufnehmen, dass der Teufel schon irgendwie so Wurzel der Bitterkeit, Wurzel der Traurigkeit, Wurzel der Depression schon in deinem Leben angelegt hat. Dass das schon etwas läuft unterschwellig, so lala. Wie geht's uns, Kindern Gottes? Uns geht's blendend. Halleluja. Uns geht's blendend. Wir sind ja im Licht. Wir sind Kinder des Lichts. Und die Bibel sagt, wandelt wie die Kinder des Lichts. Nicht solche, die in der Dunkelheit und Nacht und Finsternis sind. Der Teufel versucht, die Kinder Gottes immer in die Irre zu führen, immer vom Ziel abzubringen, dass sie ja irgendwie auf so ein Nebengleis kommen. Satan ist derjenige, der zum Beispiel Herodes trieb, die Kinder zu töten. Er wusste, ich kann Jesus nicht finden, aber lieber 2000 Kinder in Bethlehem sollen liquidiert werden. Oder Pharao lässt die Kinder ertränken. Er wusste, da wird ein Messias zur Welt kommen, da wird ein Erlöser zur Welt kommen, ein Moses wird geboren werden. Alle Knaben, alle Jungs und so weiter, alle der Reihe nach werden getötet. Satan versucht, Menschen einzusetzen, ganz besonders Autoritäten. Der Teufel arbeitet durch Autoritäten. Und deshalb, du solltest auch in der Lage kommen, dass du zwar die Autorität achtest, aber es gibt irgendwo Grenzen. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Kaiser. Man muss mehr gehorchen als dem Gesetz, dem menschlichen Gesetz. Wer hat die Gesetze gemacht? Weißt du, wenn jemand, oder sogar Sabbatgesetze, wie wir in der Bibel haben, wenn dann, Jesus hat am Sabbat geheilt. Sogar Jesus hat die Gesetze Gottes gebrochen im gewissen Sinne. Warum? Weil der Mensch wichtiger war als der Sabbat. Und für wen ist der Sabbat? Nicht für Gott, sondern dass der Mensch mal Pause macht und so weiter. Aber wenn jemand in Not ist, kann man sich keine Pause, keinen Urlaub und keine Ferien sich leisten. Man muss dienen. Er bringt Judas dazu, seinen Herrn zu verraten. Kannst du sowas vorstellen? Einen Apostel. Also der Teufel hat vor niemand Respekt. Vor Jesus nicht, vor Judas nicht, vor Petrus nicht. Und er bringt den Judas dazu, Jesus zu verraten. Satan stellt den Menschen falsche Motive vor Augen. Überwinde das Böse. Das ist mein Thema. Falsche Motive. Weißt du, du sollst dem lieben Gott nachhelfen. Und ich kann mit den Judas sehr gut verstehen. Ich habe eine ganz tolle Predigt über Judas, aber die halte ich jetzt nicht. Judas wollte nur, dass der Heiland irgendwas mal macht, endlich mal gegen die Römer da aufzustehen, die Römer rauszujagen aus dem Land und so weiter. Und irgendwas muss ich was tun, irgendwie muss ich einen Anlass geben, einen Anstoß geben, damit er was unternimmt. Und dann hat er gemerkt, der Schuss ist nach hinten gegangen. Jesus hat nicht getan, was man gedacht hat, dass er tun würde, dass er die Römer rausschmeißt. Nein, er lässt sich sogar von den Römern kreuzigen. Also nicht getan. Und wir meinen, und da ist, wo der Satan uns zu Fall bringt, ganz besonders Christen, wir denken, wir müssen dem lieben Gott nachhelfen. Und immer wenn wir Gott meinen nachhelfen, das war das erste Problem, ihr werdet sein wie Gott, nimm dieses und das und das ist schon erledigt. Mit einem Biss bist du dabei. Gott nachhelfen wollen. Auch für Kranke. Weißt du, wenn Gott dich geheilt hat, dann brauchst du die Tabletten nicht. Aber wenn er dich nicht geheilt hat, musst du so lange nehmen deine Medizin, bis Gott dich geheilt hat. Und Gott heilt mit der linken Hand und Gott heilt mit der rechten Hand. Und das ist ganz arg wichtig. Das muss ich einfach sagen, so viele Christen sind dumm, ganz besonders Charismatiker und Pfingstler. Oh, ich habe gebetet, bin gesalbt und gesegnet worden, jetzt alles in den Müll. Du kannst erst in den Müll schmeißen, wenn der Herr es dir gesagt hat, schmeiß es in den Müll. Nicht, wenn du denkst, weißt du, mir ist es auch lieber, ich muss nicht zum Zahnarzt. Mir ist auch lieber, ich muss nicht operiert werden. Mir ist auch lieber, ich muss dieses Giftzeug nicht schlucken. Ich möchte auch lieber Marmelade und Honig lecken. Aber nein, das ist bitterer Zeug. Und bis wir die innere Stimme von Gott haben, jetzt und dann. Aber nicht ohne Auftrag. Es wird so viel Unfug im Reich Gottes gemacht ohne Auftrag. Ohne Auftrag. Sie rennen und ich habe sie nicht gesandt. Und das ist, was der Teufel macht. Und Jesus hat den Satan überwunden. Nein, wenn du sagst, ich mache das nicht. Weißt du, unser Verstand, unser Gefühl und so weiter, es muss der Herr sagen. Jesus hat Satan überwunden. Wie hat er es gemacht? Der Starke ist für dich gebunden. Das ist also jetzt dieses Böse, das Negative. Der Satan hat keinen Kopf mehr. Verstehst du? Satan ist kopflos. Er hat den Kopf verloren. Satan kann sich nicht mehr konzentrieren. Deshalb, wenn du anhaltend betest und dabei bleibst und sagst, nein, 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 nein und abermals nein, weißt du, er kann sich nicht konzentrieren, hat keine Kraft dazu. Satan kann keine Befehle mehr erteilen. Du kannst Befehle erteilen, du sollst Befehle erteilen, weil sein Kopf zertreten ist. Er hat dir nichts mehr zu sagen. Jesus hat ihm die Macht genommen und als er dann kommt zu seinen Jüngern und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden, und das ist dieser Bereich, wo Satan bisher herrschte, und unter der Erde, in der Unterwelt. Jesus hat auch die Macht über die gesamte Unterwelt. Jesus, er tat nichts von dem, was Satan wollte, dass er tun sollte. Er hat ihm immer widersprochen. Und so kannst du das Böse überwinden, indem du ständig widersprichst. Er sagt so, du sagst so, im Namen des Herrn. Er sagt so, du sagst so. Er macht so, du machst so. Immer wieder genau das Gegenteil. Und wir sollten herausfinden, was ist satanisch und was ist göttlich. Der Teufel wird durch Heiligkeit besiegt. Durch Heiligkeit. Durch die Heiligkeit wird das Paradies wiederhergestellt. Durch die Heiligkeit wird die Unsterblichkeit wiederhergestellt. Und Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und hat alles zerstört, was sich der Teufel aufgebaut hat. Schau dir um. Alles ist zerstört in dieser Umgebung. Du solltest jetzt also sagen, weg mit diesem Zeug. Entrümpelt mal. Oder entsorgt mal diese Sachen. Jesus hat uns erlöst aus der Macht des Bösen. Im Vater unser beten wir noch, erlöse uns von dem Bösen. Das ist noch vor Golgatha gewesen. Das ist noch vor Ostern gewesen. Das ist noch vor Pfingsten gewesen, dieses Gebet. Erlöse uns von dem Bösen. Mit Pfingsten, Ostern und Golgatha ist das Ding vollendet. Wir sind erlöst. Eigentlich soll mein Vater unser beten und erlöse uns von dem Bösen. Wir sind erlöst vom Bösen. Und wir müssen dieses Böse nur abschütteln, dieses Böse nur ablegen. Diese bösen Früchte, die noch irgendwo an den Bäumen hängen, an unserem alten Leben noch hängen. Seit Jesus ist Satan besiegt. Und seit Jesus muss sich Satan, Jesus und seinen Nachfolgern unterordnen. Jesus gab Macht über alle Werke des Teufels, seinen Jüngern, seinen Kindern. Durch Jesus sind wir Weltmeister. Durch Jesus sind wir Gewinner und Überwinder. Durch Jesus sind wir Eigentümer der Macht und Herrlichkeit Gottes. Und Satan wird zertreten und unter eure Füße gelegt werden. Er hat keine Anrechte und keine Ansprüche mehr. Braucht nicht mehr. Lukas 10, Vers 19. Jesus gab seinen Jüngern Autorität über alle Macht des Bösen. Und nichts kann und nichts wird euch schaden. Lukas 10, 19. Lies mal das durch. Lernt es auswendig. Ich habe Autorität und nichts kann und nichts wird mir schaden können. Nichts. Und Psalm 121, Vers 8, das ist jetzt Zukunftsmusik gewesen. 800-900 Jahre davor. Und da heißt es, Gott wird dich von allem Bösen erlösen. Und mit Golgatha ist es passiert. Und seit 2000 Jahren existiert schon das. Und Gott hat mich vor 2000 Jahren von allem Bösen erlöst. Nicht erst, seitdem ich getauft worden bin oder seitdem ich gläubig geworden bin. Nein, das Werk der Erlösung hat vor 2000 Jahren stattgefunden. Ich bin zu spät geboren. Christen verteidigen sich nicht nur immer und nur einfach ständig in der Verteidigung sein. Nein, Christen greifen seitdem an. Und seit Jesu Auferstehung sind sie in alle Welt hinausgegangen, sind sie auf den Feind zugegangen, haben so eine Ausstrahlung gehabt, so eine Kraft gehabt, die Jünger, dass sie sich vor nichts gefürchtet haben, nicht vor nichts steckten sie zurück. Sie griffen das Böse an und sie warteten nicht, bis sie angegriffen wurden. Siehst du, wenn wir so predigen, der Teufel wütet. Es donnert und blitzt. Halleluja! Wir haben den Sieg. Der Teufel kann das nicht aushalten. Es fehlt nur noch, dass er durchs Dach kommt. Aber Jesus ist Sieger. Halleluja! Wir sollen aufhören. Und das ist, wir sollen aufhören, uns vom Teufel verdammen lassen. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Der hat kein Recht dazu mehr. Und so viele Gotteskinder, die fühlen sich für alles gleich schuldig. Ach, Vielleicht liegt es an mir. Ich habe zu wenig gebetet. Ich habe zu wenig geglaubt. Oder ich habe zu wenig getan. Ich habe zu wenig missioniert. Ich habe zu wenig das und das und das und das getan. Hör auf, dich zu beschuldigen. Der Teufel versucht immer, Menschen anzuklagen. Und er sucht irgendwo einen Schuldigen. Er sucht irgendwo einen Schuldigen. Aber du bist jetzt entsündigt. Gott hat dich entsündigt. Wir sollten uns nicht verdammen lassen und Schuldkomplexe und sonst noch was einreden lassen. Wir sollten aufhören, uns für unsere Existenz zu entschuldigen. Ach, wozu bin ich geboren und was soll's und so weiter? Was ist der Sinn der Sache? Wir sollten aufhören, uns zu entschuldigen. Wir sollten dem Riesen Goliath mit der Salbung begegnen. David als Gesalbter Gottes, als König und Herrscher, neuer Herrscher, er ist so viel Bösen begegnet. Und das Böse hat ihn umgeben. Der Saul jagte ihm nach dem Leben. Saul verfolgte, das ist so ein Bild für den Teufel, dieser Abgefallene. Der, wo die Salbung verloren hat, die Autorität verloren hat, der verfolgte. David hat so viel Böses erlebt, so viel Böses ertragen, so viel Böses erdulden müssen. Im Psalm 40 von Vers 13, da sagt er, Leiden ohne Zahl umfangen mich. Leiden ohne Zahl umfangen mich. Das ist, das Böse umgibt mich von allen Seiten. Nicht nur der Herr jetzt zuerst mal, das Böse. Du bist so wie in einer Jauchegrube. Wie im Sumpf, im Dreck, im Teer. Oder was weiß ich. Du bist in dem Sumpf drin, der Kloake. Von allen Seiten. Psalm 40, 13. Meine Sünden holen mich ein. Ich vermag mich nicht mehr aufzusehen. Ich kann das nicht mehr aufschauen. Zahlreicher sind sie als meine Haare auf meinem Kopf. Der Mut hat mich verlassen. Das ist, wie der Böse uns angreift. Der Mut soll dir sinken. Du solltest einfach Strick nehmen und dich aufhängen. Oder Kugel durch den Kopf jagen. Genau das ist, wozu er dich bringen möchte. Zum Fenster rausspringen. Aber diese Freude darfst du auf keinen Fall machen. Denn dein Leben ist zu schade, wegzuwerfen. Du solltest jetzt sagen, und jetzt, wenn das kommt, jetzt fange ich erst recht zu leben. Jetzt lebe ich richtig los. Wenn ich nicht mehr da bin, was soll's? Aber jetzt bin ich da und jetzt will ich richtig leben und will ich alles genießen, was das Leben mir zu bieten hat. Und dann, bewähre mir deine Gunst, o Herr, reiß mich heraus, komm mir zur Hilfe. Gott wird Satan zertreten und ihn unter eure Füße legen. Psalm 54, Vers 5. Es erheben sie gegen mich stolze Menschen. Freche Leute trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Das ist die Situation, die Welt, in der du und ich, in der wir leben. Aber Gott will eingreifen. Wenn du Bösen begegnest, wenn Böse dir entgegentreten, Gott ist da. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Der Herr ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. Gott wird dich vor dem Bösen bewahren. Du wirst wahrscheinlich nicht immer die Früchte des Bösen entgehen. Oder da wird schon mal ein Apfel auf den Kopf fallen. Oder mal so irgendetwas dich stören und dich aufregen und ärgern. Aber der Böse kann dich nicht antasten. Satan begehrt euch zu sichten, also zu sieben. Satan will euch erschüttern, sagt Jesus. Aber ich habe für euch gebetet. Und Jesus hat für alles seine Kinder, für alles seine Jünger gebetet, dass Satan keine Macht, kein Recht, keine Autorität über die Kinder Gottes hat. Du wirst bewahrt vor den Anschlägen des Bösen. Das kommt. Aber der Herr sagt, ich bin dein Schild. Und es ist so wichtig, Geschwister, dass wenn wir aus dem Haus gehen, dass wir immer das Schild Gottes in Anspruch nehmen. Wir haben den Panzer der Gerechtigkeit, weißt du, oder die ganze Waffenrüstung Gottes, das ist alles zuerst mal Schutz. Und wir sind geschützt, wir haben den Rücken nicht geschützt. Ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass du aufpasst, neben wem du sitzt und neben wem du gehst. Denn die alten Römer, die alte römische Waffenrüstung, wovon Paulus spricht, war alles von vorne Schutz, alles vorne. Der Rücken war ungeschützt. Und die haben normalerweise so in der Flanke gekämpft. Also ein Mann neben den Mann. Wenn einer ausfiel, hat der nächste den Platz eingenommen und weitergekämpft. So, das war, wie die Römer gekämpft haben. Aber es ist so wichtig, dass du aufpasst, wer neben dir steht. Denn stell mal vor, dein Rücken ist ungeschützt. Da hast du kein Schild, kein Brustschild und gar nichts. Und da kann einer mit dem Dolch. Und so viele Gotteskinder sind erledigt worden von hinten, weil sie die falschen Leute im Rücken hatten, die einfach so im letzten Moment so einen Stoß da versetzt haben, so Todesstoß. Also du sollst immer aufpassen, dass du nicht neben einem Schwächling sitzt. Nicht neben deinem, weißt du, nicht, dass wir die Kranken verachten, aber sag mir, mit wem du umgehst, das wirst du. Wenn du neben einem Dieb sitzt, Stell dir mal vor, heute, du wirst ein Dieb und ich setze mich da hinten. Ich werde von dir bestohlen, ob ich will oder nicht. Oder du sollst nicht neben einem Mörder sitzen. Du musst aufpassen, neben wem du sitzt. Einem Verbrecher, einem Dämon. Du musst raussuchen, deine Leute. Und deshalb, der Rücken ist ungeschützt. Aber was ich sagen will heute Abend, ist mir noch etwas Wichtiges. Wir haben diese Rüstung schon. Und dann den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile. Alle feurigen Pfeile. Weißt du, der Teufel wird dich, wird mich nicht angreifen. Ich kann euch eines sagen, wenn der Teufel mich angreifen will, dann greift er, mich wird er nicht angreifen, da ist er zu feige dazu. Dann greift er meine Frau, und wenn er meine Frau nicht angreifen kann, meine Kinder, und wenn er meine Kinder nicht angreifen kann, greift er meine Enkelkinder, und wenn er meine Enkelkinder nicht angreifen kann, dann greift er meinen Dackel an. Habe ich keins, aber trotzdem. Aber so wird es sein. So wird es sein. Er versucht, dann versucht er mein Geld anzugreifen, dann versucht er, wenn er mich nicht angreifen kann, mich kann er nicht angreifen, wird sich auch nicht trauen. Aber er greift meine Gesundheit an, er greift mein Auto an, und das wird er angreifen. Alles, und deshalb ist es für mich ganz wichtig, mich ganz bewusst unter dem Schutz Gottes zu stellen. Von morgens bis abends spät. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Das heißt also, nimm den Schutz des Herrn mit. Nimm den Schutz Gottes mit. Und dass deine Familie geschützt ist, dass dein Haus geschützt ist, dass deine Gesundheit geschützt ist. Du solltest sogar dein Geld schützen. Dass nicht so Rabauken oder Diebe in die Hand bekommen, die vom Geld nichts verstehen. Oder nur in ihre eigene Tasche wirtschaften. Und dann die Aktien hochgehen lassen. Und glaubst, jetzt machst du das Bombengeschäft. Und nach ein paar Stunden sinkt wieder alles. Und hast in kurzer Zeit Tausende verloren. Genauso arbeiten die Ganoven und Mafiosis. Und du solltest dich nicht mit diesen Dieben und Räubern abgeben, sondern du sollst dich schützen. Schütze dich. Schild des Glaubens. So, überwinde das Böse. Der Herr ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. Für mich ist das so tröstend und ermutigend, 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Wir werden das Böse treffen. Wir werden es sehen. Und wir sehen um uns herum. Ihr werdet Kriege und Kriegsgeschrei hören. Wir werden das zur Kenntnis nehmen müssen. Da kommen wir nicht vorbei. Denk nicht, dass du dann im Schlaraffenland lebst. Aber wir haben unseren dicken Panzer. Und wir sind so wie ein Schiffsbug. Wir verdrängen das alles. Wir bahnen uns unser Weg wie ein Eisbrecher. Wir gehen vorwärts im Namen des Herrn. Das Böse wird uns nichts anhaben können, wenn wir in Gott sind. Du kannst vielleicht so als Kind Gottes noch schon manche Überraschung erleben. Aber tritt den bösen Dingen entschieden entgegen. Versuch mal zu widersprechen. Du solltest lernen, viel mehr zu widersprechen. Nicht nur ja, 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 ja. Ist gut. Aber sag auch mal nein. Und du solltest vielleicht viel öfters nein sagen als ja. Und du wirst vielleicht nicht so verdorben und du wirst nicht so versaut und du wirst nicht so verfahren, wenn du öfters nein gesagt hättest. Nein zu dem und nein zu dem und nein zu jenem. Trete dem Bösen einfach entschieden und entschlossen entgegen und gegenüber. Wann geht ein Hund weg? Wir haben ja William Lau hier gehabt und er hat so schön demonstriert mit dem Hund. Wann geht ein Hund weg? Du musst dich nur bücken. Nur bücken. Als wenn du einen Stein aufheben würdest. Dann dreht er sich schon und zieht sich zurück. Du musst nur auf den Hund zugehen und widersprechen. Du musst nur auf die Räuber zugehen und sagen, nein, ich verbiete mir. Du solltest einfach Riegel vorschieben vor deine Tür und sagen, nein, ich will mit diesen Sachen nichts zu tun haben. Wir sollen das Tor bewachen, sagt uns die Bibel. Markus Kapitel 1, da sind einige Verse und da von Jesus hier, als er aus dem Wasser stieg nach der Taufe, sah er, wie der Himmel sich aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Markus 1, Vers 10 und folgende Verse. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Großartig, ha? Halleluja, können wir sagen. Das ist mit mir und mit dir auch passiert. Aber, jetzt pass auf, jetzt musst du weiterlesen. Gleich danach, trieb der Geist Gottes, nicht der Teufel, der Geist Gottes, gleich danach, nach dieser Halleluja-Erfahrung, nach dieser Halleluja-Offenbarung, gleich danach trieb der Geist Gottes ihn in die Wüste. Und dort blieb er 40 Tage und wurde von Satan auf Probe gestellt. Also nach der Salbung, nach der Segnung, nach der Errettung, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nach der Taufe, geht's auf den Prüfstand. Auf die Probe gestellt. Und er lebte mit wilden Tieren zusammen und die Engel versorgten ihn. Jesus lebte mit wilden Tieren zusammen, nach Markus 1. Und gleich danach trieb ihn der Geist in die Wüste. Dort in der Wüste sollte Jesus versucht und auf die Probe gestellt werden. Der Prüfer hat schon gewartet auf ihn, die Jury war schon da und war den Kritikern ausgeliefert. Wird er bestehen, wird er nicht? Das ist unser Prüfstand. In der Wüste führt Satan das Kommando, glaubt er wenigstens noch zu führen. Aber du sollst auch in der Wüste, in der entlegensten Gegend, immer noch der Boss bleiben. Immer das Kommando führen und sagen, nein. Nein, nein, nein. Auch wenn er mit der Bibel kommt. Weißt du, die größte Versuchung ist, wenn du Gottes Wort hörst und denkst, Gottes Worte zu hören, weil du schon so viel auswendig gelernt hast oder schon eingeknickt hast zu viel in der Bibel. Du solltest auch aufpassen, wenn du Gottes Worte hörst. Die Worte Gottes sind nicht immer Gottes Worte. Sie sind Gottes Worte im Teufelsmund. Und das ist das Schlimme. Gottes Wort im Teufelsmund. Es steht geschrieben. Und wir soll, und so weiter. Mach das und mach jenes. Es steht geschrieben. Und jetzt, der Teufel kommt mit dem gedruckten Wort, mit dem Logos kommt er. Was du brauchst in deiner Situation, um siegreich zu sein, du brauchst ein Rema. Rema, Logos, das ist das geschriebene, in Stein gemeißelte Wort. Und das Rema ist, was Glauben aufbaut. Das Rema ist, was ihn nach vorne bringt. Das Rema ist das Schwert des Geistes. Das richtige Wort im richtigen Augenblick. Und zwar das Wort Gottes, das aus deinem Mund gesprochen ist. Nicht aus dem Mund des Teufels. Du musst es sagen. Auch wenn der Teufel mit der Bibel in der Hand kommt, du musst nicht glauben, was du hörst, sondern du musst mit deinem Munde, mit deinen Worten und Gottes Worten, weißt du, selbst wenn es genau die gleiche Bibelstelle ist, du schlägst den Teufel in die Flucht, wenn es aus deinem Mund ist. Es steht abermals geschrieben. Deine Worte müssen es sein. Du musst die Worte Gottes aussprechen, nicht was erzählen lassen. Weißt du, wenn so Gefühl kommt und so Eindruck kommt und es könnte sein. Nein. Du sagst es. Und das, was du sagst, das stimmt. Das ist von Gott. Dieses ist Rema. Wenn es durch deinen Mund gegangen ist, was zum Mund rausgeht, das ist entweder verunreinigten Menschen oder reinigten Menschen. Sowohl als auch. Negative Worte, und Jesus spricht hier in diesem negativen Sinn, verunreinigten Menschen, verfluchten Menschen, verdammten Menschen. Aber Gottes Worte aus deinem Mund heben dich auf, bauen dich auf. Und dieser Kampf gleich nach der Erfüllung des Heiligen Geistes geht gleich der Kampf los. Und dieser Kampf begann gleich, nachdem der Heilige Geist Jesus erfüllte, nachdem die Stimme aus dem Himmel war, nachdem die Berufung stattfand. Und Jesus sagt zu dir und bei euch genau das Gleiche. Ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Und Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8. Sobald du getauft bist, von dem Moment deiner Taufe, bist du ordiniert, die Werke des Teufels zu zerstören. Von dem Moment ist der Kampf fest, ist die Richtung vorgegeben, die Werke des Teufels zu zerstören. Und zwar in deiner Umgebung ist so viel, was der Teufel im Laufe der Zeit aufgebaut hat. Generationen hat sich so angesammelt. Da steht das und dort ist dieses Götzenbild und da ist diese Furcht und da ist dieses Bedenken, da ist diese Krankheit und da ist dieser Altar. Alles muss niedergerissen werden. Von der Stunde deiner Taufe, wenn sobald du aus dem Wasser rauskommst, geht es um die Werke des Teufels zu zerstören. Du bist gesalbt für die Auseinandersetzung gegen das Böse. Und du startest einen Feldzug gegen den Teufel. Koste, was es wolle. Jesus hat 4000 Jahre gewartet, bis er den Satan angriff. Also alles vorbereitet, was der Teufel so alles vorbereitet hatte. So, und dann hat er so viel angerichtet gehabt und so viel verdorben und so viel ruiniert und so viel zerstört. Die ganze Herrlichkeit Gottes beraubt, dass es keine Offenbarung Gottes mehr gab in Israel und dass kein König mehr herrschte, das Königshaus abgewirtschaftet und bankrott, nur noch armer Josef und arme Maria, diese arme Leute, die nicht mal ein Dach über dem Kopf hatten. So pleite war das die Herrlichkeit Israels. Und da kam Jesus und greift Satan als erstes an. Wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, greifst du den Teufel an. Bist du Geist, greif Geist an. Und nur der Heilige Geist, erfüllt vom Heiligen Geist, bist du in der Lage, ein siegreiches Leben zu führen. Bevor wir einen Dienst aufnehmen oder irgendwo eine Aufgabe übernehmen, irgendjemand helfen und dienen, musst du den Bösen, den Starken überwunden haben. Erst wenn das Starke für dich gebunden ist, dann kannst du erst anfangen zu heilen. Dann hast du erst Autorität. Dann kannst du andere befreien, erst wenn du selber frei geworden bist und dich selbst mit dem Bösen auseinandergesetzt hast, kannst du erst Reich Gottes bauen. Viele Christen warten viel zu lange. Die sollten gleich nach der Taufe und Geistestaufe sofort auf die Bastion Satans losstürmen und sagen, jetzt Teufel, jetzt nehme ich den Kampf mit dir auf. Jetzt im Namen Jesu. Jetzt ist genug. Du hast genug mich ruiniert, genug meine Familie kaputt gemacht, genug mein Geld zerstört, genug meine Gesundheit ruiniert. Genug, es ist genug. Du solltest sagen, es ist genug jetzt, es reicht's. Das haben die meisten verlernt. Die warten erst, nicht einmal in der Sterbestunde sind sie fit für den guten Kampf des Glaubens. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und mir ist beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Von Anfang an, weißt du, von Anfang an, Saul von Tarsus, als er sich bekehrt in Damaskus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, fängt er an, den Leuten zu beweisen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und die in Damaskus, die kriegen den Mund nicht mehr zu. Die wissen, was ist mit dem? Der Verfolger, jetzt predigt er schon Jesus. Und zwar in solcher Macht und Autorität, dass man den weiterschicken musste. Der war sogar unheimlich. Und gleich in der dunkelsten Stunde seines Lebens, da wo er blind ist, siehe er betet. Paulus greift so ganz massiv das Reich des Feindes an. Man muss so früh wie möglich mit der Konfrontation anfangen. Wenn du zu spät anfängst, ich sag dir, du hast Probleme. Ich weiß selber, sogar mit einem einfachen Tischgebet, wenn du da zu spät anfängst, hast du nachher Ladehemmungen. Als ich bei einer Firma anfing, und da komme ich hin, habe ich gedacht, ich mache mir keine Hemmung, ich werde meine Hände falten. Ich habe so für mich ganz still zu Tischgebet gesprochen. Du musst es hören. Plötzlich eine Stille und ein Gemurmel. Ein Frommer ist unter uns. Ein Frommer. Ich habe gedacht, du musst jetzt gleich Farbe bekennen. Wenn du jetzt nicht Farbe bekennst, hast du nachher Schwierigkeiten. Und das ist einer meiner Grundsätze. Wenn du nicht sofort Farbe bekennst, hast du nachher mit der Färbung Schwierigkeiten. Sofort. Steh zu der Farbe. Kind Gottes, bin erlöst, glaub an Jesus, glaub an den ganzen Spuk nicht, nehm das nicht an, akzeptiere ich nicht. Aber viele sind so Diplomaten. Sie wollen den Teufel diplomatisch erledigen. Versuchen mit zu verhandeln, auszuschalten, auszuklammern. Spielen mit ihm, diskutieren mit ihm, argumentieren mit ihm, so mit Sanfthandschuh zu behandeln, einfach so als Liebe. Ja, vielleicht geht er mit Liebe. Der Teufel reagiert nicht auf Liebe. Der kennt nur derbe Sprache. Der kennt nur harte Sprache. Der Teufel versteht nur Stallsprache. Weil er am Schweinetrock sitzt. Er ist dieser Schweinebauer. Und sobald der Heilige Geist in dein Leben kommt, beginnst du den Teufel anzugreifen. Ihr habt ihn gekreuzigt, hört Petrus am Pfingsten. Ihr, zuerst Feige und so weiter. Plötzlich geht er auf die Feinde des Kreuzes Jesu zu und fängt an zu predigen, legt Zeugnis ab. Satan stellt Jesus in Frage und dein Auftrag im Angriff ist, Satan in Frage stellen. Ja, wo bist du? Was kannst du? Was willst du? Satan in Frage stellen. Nicht einfach sich jagen lassen. Steh hin. Stehe fest und sei unerschütterlich, sagt uns das Wort Gottes. Mach keine Diskussion mit ihm. Als erstes musst du Jesus bekennen. Und in dem Augenblick, wo du dich zu Jesus bekennst und Jesus bekennst und von Jesus redest, hast du gewonnen. Deshalb, auch wenn eine Heilung passiert, es ist so wichtig, dass du irgendjemand, deinem Nachbarn jemanden erzählst und sagst, hör mal, ich bin geheilt worden. Und zwar auch, wenn du noch nicht geheilt bist, aber mit dir wurde gebetet, man hat dir die Hände aufgelegt, ich bin geheilt. Und du musst irgendjemand erzählen, jemand muss es hören, ein zweiter muss es hören, jemand muss es bestätigen. Es ist so wichtig, dass du das Zeugnis von der Kraft Gottes weiter abgibst und weiter ablegst. Dann hat der Feind verloren. Alles, was bekannt ist, Tyrannen und Diktatoren können nur durch Unwissenheit und Unkenntnis und durch Stillschweigen regieren, indem alle still sind. Also wir dürfen uns so nicht so auffallen besonders. Fall auf für Jesus. Fall auf für Jesus. Fall auf als Gläubiger. Fall auf mit deiner Freude. Fall auf mit deinem Optimismus. Fall auf mit deiner Zuversicht. Fall auf mit deiner Hoffnung. Fall auf. Von wegen jetzt Kopf verlieren. Fall auf. Positiv. Das ist der Angriff, wie man das Böse überwindet. Wir brauchen das Zeugnis. Und da muss unser Mund gebraucht werden. Was der Heilige Geist alles bewegt und bewirkt, sehen wir an Jesus, sehen wir an den Gläubigen. Der Teufel hat Angst vor Gebet. Fang an zu beten, und zwar nicht in Gedanken, laut zu beten. Ich mache euch Mut, Bibel laut zu lesen, denn du brauchst gar keine Offenbarung Gottes. Fang an, die Bibel laut zu lesen. Hier, irgendeine Stelle, egal wo, die Bibel ist ein offenes Buch, überall spricht Gott. Fang an, Bibel laut zu lesen, und das, da redet Gott in die Situation hinein, und der Teufel kann Wort Gottes nicht aushalten. Ist schön, wenn man so eine Kassette oder CD ablaufen lässt, aber es ist noch viel schöner, wenn du selber liest. Laut lesen. Ja, oder singen. Laut, das Laut ist wichtig. Laut beten. Also, weißt du, leise Gedanken, die hast du im Kopf. Und der Teufel möchte, dass du leise bist. So die stillen, die sanften, die ruhigen. Und dass du ja nicht aufhörst. Aber fang an, laut zu sprechen. Jesus ist Sieger. Halleluja. Ich preise meinen Gott. Ich erhebe ihn. So wie die Maria, diesen Lobgesang. Lobgebet. Ich erhebe den Herrn. Du hast meine Niedrigkeit gesehen. Du stürzt die Mächtigen von den Thronen. Und das, was nicht ist, das erhöhst du. Fang an, so laut zu beten. Du musst nicht gegen irgendetwas beten, du musst nur von Gott groß reden. Das ist Beten. Beten ist nicht betteln. Lieber Gott, mach das. Hör auf zu betteln. Die Zeit der Bettelei ist vorbei. Wir sind keine Bettler. Und du sollst aufhören zu betteln. Wir sollten nur Gott anbeten, Gott rühmen, Gott preisen. Vater, ich danke dir, du hast Jesus gesandt. Vater, ich danke dir, du hast den Heiligen Geist gesandt. Vater, ich danke dir, du bist hier, jetzt, heute, mitten unter uns. Kannst donnern, kannst blitzen, kannst krachen, kannst schütten, kannst hageln, kannst beben, kannst alles passieren. Du bist hier. Du bist hier. Lass dich nicht erschüttern und gebrauche deinen Mund, um Gott zu erheben. Der Teufel hat Angst vor Gebet, vor Gebetsversammlungen, vor Gebetsgottesdiensten. Da zittert er. Wer betet, wer Gott anbetet, nicht bettelt, wer Gott anbetet. Und für mich ist Gebet nicht betteln, sondern Gott anbeten, Gott groß machen, Gott verherrlichen. Der stellt sich gegen den Feind. Denn der Feind möchte, dass Gott klein gemacht wird, dass Gott nichts ist, dass Gott nichts kann, dass Gott nichts hilft, dass Gott ganz weit weg ist und dass er ein ferner Gott ist und so weiter. Nein, ich mache meinen Gott groß. Du vergrößerst Gott. Beter sind Satans Bezwinger. Wir greifen die Festungen Satans durchs Gebet an. Gebet ist eine Angriffswaffe. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Herr und Gott. Angriffswaffe. Der Teufel kann arbeiten, wenn wir nicht beten. Wenn wir Gott nicht anbeten, arbeitet er. Macht er Überstunden sogar. Fang an zu beten. Und weißt du, wir sollen ja, jetzt kommt noch etwas, was vom Beten, muss ich euch noch sagen. Wir sind so groß geworden, oder schon eine Weile groß geworden, wir sollen Tag und Nacht beten. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, du musst verrückt werden. Tag und Nacht beten. Welcher Mensch kann Tag und Nacht beten? Kannst du Tag und Nacht beten? Kannst du Tag und Nacht beten? Kannst du Tag und Nacht beten? Ich kann es nicht. Aber nach der Aussage der Bibel, wir sollen unablässig Tag und Nacht beten. Puh, ich habe mich so erschreckt, ich sage, lieber Gott, also du erwartest von mir Unmögliches. Tag und Nacht soll ich beten? Aber dann hat Gott mir etwas gezeigt, nicht mein Mund muss beten, sondern der Geist Gottes betet in mir. Tag und Nacht. Und tagsüber kann ich schon aufpassen. Weißt du, tagsüber passiert mir nichts Negatives, kaum. Passiert schon auch, aber trotzdem nicht so oft, weil ich wach bin. Aber nachts, wenn ich schlafe und schnarche, meine Frau kann es bestätigen, und von einer Seite mich auf die andere drehe, nachts, wenn ich schlafe, und genau da ist die Stunde, die Mitternachtsstunde, wo der Teufel arbeitet. Und in dieser Zeit, ich soll ja Tag und Nacht beten. Und da betet mein Geist nachts. Und mir passiert öfters, dass wenn, weißt du, ich kann nichts dafür, wenn Vögel über meinen Kopf fliegen. Aber da versucht sich so ein Vogel, sich niederzusetzen. So ein dummer Gedanke. Und da ist gleich der Heilige Geist aktiv. Und im Namen Jesu, nein! weise zurück. Und schon bin ich voll Aktivität, voll Aktion da, weil der Geist Gottes mich vor dem Thron Gottes Tag und Nacht vertritt. Dieses Bild vom Hesekiel, diese Tiere, die so unruhig sind, die nach links und rechts und vorn und hin, rauf und runter, diese Wesen, die in jeder Richtung ihre Richtung verändern können, wie sie gerade brauchen. Das ist der Heilige Geist, ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verändert die Richtung, wie es braucht. Mal nach links, mal nach rechts, mal nach oben, mal nach unten, mal nach vorne, mal nach hinten. So geht der Heilige Geist. Tag und Nacht. Deshalb wandelt im Geist, lebt im Geist, und so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Im Geist. Dass ich immer auf Standby bin. Dass ich immer abrufbereit bin. Dass ich immer eingeschaltet bin. Tag und Nacht. Und um Mitternacht fangen die einen Lobgesang an. Um Mitternacht. Alles Große passiert um Mitternacht. Das nennt nämlich Teufelsstunde. Das ist da, wo der Feind arbeitet. Nacht, der denkt, das ist mein Reich. Sieht niemand, kennt niemand und so weiter. Ich kann das, die Leute angreifen. Die sind alle flach im Bett. Jetzt kann ich wirtschaften und hantieren. Nein, da greift Gott ein. Nachts. Petrus schlief, der Engel kam. Engel schlafen nicht. Der Heilige Geist schläft nicht. Gott schläft nicht. Noch schlummert. Gott wacht über seine Kinder. Tag und Nacht mit Gott verbunden sein. So. Beten, positiv beten. Paulus hat positiv gebetet und auch wieder dieses Ich. Was du sagst, das bist du. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ich vermag alles. Nach dem Ich nichts Negatives. Ich muss ein paar Worte, was Gott mir gegeben hat, will ich noch ganz kurz mit euch teilen. Gott hat mir heute gesagt, was du träumst, das bist du wirklich. Was du träumst, bist du wirklich. Und die Frage ist, erfüllt der Heilige Geist deine Träume? Erfüllt der Heilige Geist dein Unterbewusstsein? Was du träumst, das bist du wirklich. Was du träumst. Weißt du, wenn du von Angst träumst, von Armut und Mangel träumst, von Krankheit träumst, du sollst dich gesund träumen. Du sollst dich stark träumen. Du sollst dich fit träumen. Oder was du auch immer brauchst. Erträum dir das. Und das, was du in deinem Geist, in deinen Träumen bist, bist du in Wirklichkeit. Er lässt dich Gutes sehen, steht in der Bibel einmal. Du musst zuerst, bevor du das Gute bekommst, musst du das Gute gesehen haben. Er lässt dich das Gute sehen. Was du sagst, ist schon mal ein Teil. Was du siehst, das bekommst du. Was du im Geist, im Traum siehst. Und alles Große in der Bibel wurde im Traum gegeben, bevor es Wirklichkeit wurde. Wenn der Heilige Geist kommt, sind wir nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. Und wir fangen im Geist Dinge zu sehen, Gesichter, Visionen und Träume, die Ältesten und die Jünglinge, für alles verheißen. Wir sollen Gesichter, Träume und Visionen haben. Und das ist, wie unser Geist aktiv wird. Was da passiert, das passiert auch in der Wirklichkeit. So werden die Werke des Bösen überwunden. Du siehst das Gute. Er lässt mich Gutes sehen. Er sättigt mich mit Gutem. Psalm 23, wenn du schon betest. Er sättigt mich mit langem Leben. Er sättigt mich mit Gutem. Salbt mein Haupt und so weiter. Wenn der Heilige Geist kommt, sind wir nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Weißt du, im Traum bin ich drüben. Schöpfe ich aus einer anderen Quelle im Traum. Und im Traum, wenn ich im Geist bin, am Tag des Herrn, wo auch immer, bin ich in einer anderen Welt. Ich zapfe eine andere Kraft an. Wer den Heiligen Geist hat, und das ist, jeder, der Jesus Herr nennen kann, hat den Heiligen Geist. Glaubst du das? Halleluja. Lass uns sagen, Jesus, du bist mein Herr. Halleluja. Jetzt könnt ihr es in Zungen loslegen. Jetzt könnt ihr es Gott loben und preisen. Jeder, der Jesus Herr nennt und Herr nennen will, wer das ausspricht, Jesus, du bist mein Herr, hat den Heiligen Geist. Da brauchst du keinen großen Zirkus und kein Tamtam. Wer den Heiligen Geist hat, der steht unter Gottes Kommando. Jesus, du bist mein Herr. Der steht unter Gott, unter Gottes Schutz, unter Gottes Fürsorge. Der ist entrissen all dem Gewalt des Bösen. Wer unter Gott steht, dem stehen Engel zu Diensten und nicht der Teufel. Und er steht über alle Engel und alle Teufel. Wir kämpfen nicht mit fleischlichen Waffen, sondern mit geistlichen Waffen. Mit der Waffe des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist uns gibt. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, und zwar gegen den Teufel. Von Anfang an, von der Stunde, wo wir wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Du kämpfst nicht, der Heilige Geist kämpft für dich. Ihr sollt stilles sein und ich will für euch streiten. Das geschieht nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist. Der ganze geistliche Kampf geschieht nicht durch menschliche Weisheit und menschliche Erkenntnis, sondern durch göttliche Kraft und durch den Heiligen Geist. Wir kämpfen gegen die Eifersucht und Neid und Geiz und Gier und Lust und Kritik und Ärger und Groll und Ungeduld und was sonst noch alles sein mag. Nicht mit fleischlichen Waffen, sondern mit geistlichen Waffen. Das ist das Böse, was in unserer Umgebung noch irgendwo haust. Wir kämpfen gegen die Unruhe und den Stress mit geistlichen Waffen. Mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Das ist der Kampf. Du musst doch gar nicht viel machen, du musst dich nur richtig ausstrecken. Weißt du, es ist so, das christliche Leben ist so praktisch. Ich brauche kein Yoga, ich brauche kein TM, ich brauche gar nichts. Ich kann mich in Gott entspannen. Ich habe das gelernt, in Gott mich zu entspannen. Ich brauche den ganzen fernöstlichen Zirkus nicht. Ich brauche auch den deutschen Zirkus nicht. Ich kann mich in Gott entspannen. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich atme den Frieden Gottes ein und ich atme das Negative alles aus. Ich beschäftige mich mit dem Zeugs gar nicht. Die innere Ruhe, das gibt uns der Geist Gottes. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Du hast Frieden. Das ist jetzt mal noch ganz kurz eine Sache. Du hast den Frieden, aber in deiner Umgebung sind Menschen, die keinen Frieden haben. Deshalb sagt die Bibel, geht aus von ihnen. Du musst aus Babylon, aus diesem ganzen Wirtshaus, nicht Wirtshaus, sondern Wirrhaus, aus diesem Wirrhaus herausgehen und du musst dieses ganze Chaos, Mächte und das alles verlassen. Geht aus von ihr, mein Volk. Du musst aus dem ganzen Kreis der Ungläubigen, mit denen du verkehrst, diesen ganzen Zirkel, diese ganze Bagage, du musst verlassen. Und das ist, sagen, das ist nicht mein Platz. Nicht, dass du Leute, dass du sagst, jetzt zieh ich zu Hause aus, Vater und Mutter ist was anderes. Und Mann und Frau ist auch was anderes. Du sagst, jetzt lass ich mich scheiden. Es ist auch nicht das Nötige. Das ist nicht nötig zu scheiden. Aber Menschen, wo du freie Wahl hast, da hast du keine freie Wahl. Du hast keine freie Wahl mit deinen Kindern oder Familie. So, aber die freie Wahl ist deine Freunde. Wer und was sind deine Freunde? Deine Kumpels, Saufkumpanen oder wer sie auch immer sein mögen. Geht aus von ihr, mein Volk. Auch Menschen verlassen, die den bösen Schein haben. So, Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, 22, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber die Kraft Gottes verleugnen. Sie haben die Kraft Gottes nicht in ihrem Leben. Menschen, die Kraft Gottes nicht haben wollen, nicht, dass sie jetzt nicht hätten, also wenn jemand das noch nicht hat, ist es okay, aber sie lehnen das ab. Mit solchen Menschen, die großen Wahrheiten Gottes ablehnen, da hast du nichts zu tun und zu schaffen. Wir haben nicht den Geist des Kompromissmus, sondern wir haben uns entschieden, wir gehen mit Gott, wir wandeln mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Also wenn es irgendeine gottlose, sündige Welt und Zeit gab, das war die Zeit von Henoch. Also so, wo die Tyrannen kamen, wo Gott sagte, mir reicht's jetzt die Welt, was ich gemacht habe. Aber Henoch wandelte mit Gott, lebte mit Gott. Und er ging dann zu Gott. Der Heilige Geist hilft uns, aus den Klauen Satans zu entrinnen, aus den Fängen Satans zu entkommen. Er hilft uns, vorwärts zu gehen. Er hilft uns, zu siegen, zu überwinden. Und er macht uns mutig. Der Heilige Geist macht uns mutig, so wie David auf den Riesen Goliath zuzugehen. Nicht wegzulaufen, auf den Riesen zuzugehen. In der Heiligen Schrift ist ein ganz komisches Wort. Das ist natürlich nichts für Pazifisten. Dieses Wort steht, wer das Schwert am Blutvergießen schont, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Wer nicht bereit ist zu kämpfen, sollte sich einpacken und nach Hause gehen. Ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Wer das Schwert am Blutvergießen, vom Blutvergießen schon, ach nein, ich möchte nicht besuchen. Nein, du musst es. Du musst gegen den Drachen angehen. Du musst gegen die Lügner und Mörder und Diebe und Tagräuber und welche Räuber auch immer angehen und sagen, nein, es reicht. Wir sollten mehr als Überwinder sein, Römer 8, 37. Und denk nicht, wenn du jetzt anfängst zu kämpfen, als ich dachte zuerst einmal, als ich Christ wurde, Mich hat man angelogen bei meiner Bekehrung ein bisschen. Also zumindest die Leute, mit denen ein bisschen zusammenkam. Weißt du, wenn du mit dem Heiland bist, ist alles wunderbar. Alles wunderbar. Und ich, Esel, habe geglaubt, dass es wunderbar ist. Alles ist wunderbar. Weißt du, oh Halleluja. Und unser Matthäus glaubt, alles ist wunderbar. Aber du, es war furchtbar. Es war grausig. Es war unmöglich. Und ich dachte, was muss ich für ein schlimmer Sünder gewesen sein, dass ich so viel mir wieder gut machen muss und durch die Hölle gehen muss und all das durchmachen muss. Und ich war so traurig, dass mir so viel Negatives widerfährt. Dann habe ich jemanden gefragt, sagen wir mal, wie geht es dir als Christ? Oh, sagte, weißt du, darüber wollen wir gar nicht reden. Dann wusste ich auch, dass dem auch nicht besser geht wie mir. Und dann fragte ich noch mal, und er sagt, lieber Heiland, sag mir, hilf mir. Weißt du, eigentlich soll es wunderbar sein, mit dir zu gehen und weißt du, da lese ich in den Hütten der Gerechten, singt man vom Sieg und vom Triumph. Also ich habe nur eine Niederlage nach der anderen. Und das war in meinem Leben. Eine Schlappe nach der anderen. Warum? Weil ich so viel zu erledigen hatte. Stimmt's. Es war so. Und dann lese ich in Judas 19. So, da lese ich in Judas 19 und so weiter, da mehrere hier diese Gedanken, gerade im Judas, von Menschen, die den Glauben haben und angenommen haben und so weiter. Verwundert euch nicht, wenn euch die Hitze begegnet, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr Trübsal habt und wenn ihr Anfechtung, das alles haben Heilige alle vor euch erlebt. Oh, habe ich gesagt, Heiland, danke. Petrus war auch nicht besser. Dann habe ich den Mann gelesen. Paulus ging auch nicht besser. So, und das hat mich so getröstet, dass alle Heiligen genau den gleichen Zirkus erlebt haben, den ich auch erleben muss. Ich muss mal durch. Und ich muss dieses Tal durch. Tal der Todesschatten. Und es muss bis auf Blut widerstanden werden. Und Gott hat die Macht. Dann lese ich da weiter. Und Gott hat die Macht, euch vor dem Versagen zu bewahren, dahin zu bringen, wo ihr fehlerlos und voller Freude seine Herrlichkeit sehen werdet. Also Gott hat die Macht. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich kämpfe nicht mehr. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich bin sowieso verloren. Aber ich lasse dich jetzt arbeiten. Und ich habe erlebt, wie Gott mich durchgebracht hat, so wie beim Schachspielen, die Figuren einfach so durchgeschoben und durchgemogelt. Und plötzlich war ich da, wo ich hin wollte. Plötzlich war ich da. Wir werden befreit. Für einen bestimmten Zweck, um Gottes Herrlichkeit groß zu machen. Hier, wo ihr fehlerlos und voll Freude seine Herrlichkeit sehen werdet. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Es ist interessant, als der Heilige Geist kam, und der Heilige Geist ist für mich so ein Schlüsselerlebnis gewesen, als der Heilige Geist in mein Leben kam, bin ich zu einem Überwinder Stück für Stück geworden. Ohne den Heiligen Geist bin ich eine Niete gewesen. Ich habe gekämpft, mich abgestrampelt, mich abgemüht, versuchte redlich zu sein, versuchte gerecht zu sein, versuchte lieb zu sein, versuchte still zu sein, Mund zu halten, sogar Pflaster fast drauf zu kleben. Ich habe gesagt, das wäre das Beste, nichts mehr sagen, wenn du dich ärgerst, einfach wegzugehen, wegzuhören und nicht hinzuschauen. Aber als der Heilige Geist kam, plötzlich habe ich eine andere Sprache angefangen zu reden. Ich meine nicht mehr Chinesisch und diese Sprachen und so weiter, sondern ich fing an, positiv zu denken. Ich fing an, positiv zu reden. Über mich selber. Ich fing gläubig zu sprechen. Und habe ich gesagt, was die können, kann ich auch. Und was Petrus gekonnt hat, kann ich auch. Petrus ist nicht besser wie ich. Paulus ist nicht besser wie ich. Johannes ist nicht besser wie ich. Es sind alles Menschen. In der Bibel heißt sogar, Elia war ein Mensch gleich wie wir. Also was soll's, wir sind alle gleich, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Also was die konnten, kann ich auch. Plötzlich mein Horizont wurde erweitert. Wenn der Heilige Geist kommt, wird dein Horizont erweitert. Du siehst die Dinge, wie Gott sie sieht. Wer den Heiligen Geist hat, hat eine andere Sicht von den Dingen. Spricht ganz anders. Und dann lese ich von Petrus, macht euch nur die Mühe, mal die Apostelgeschichte Kapitel für Kapitel durchzugehen. In jedem Kapitel eine neue Offenbarung, was der Heilige Geist macht. Kapitel 2 sprechen sie eine neue Sprache. Kapitel 3 sagt Petrus bei dieser Heilung des Lahmen, schau uns an, schau mich an, schau mich an. Das ist gewaltig. Was für eine Kraft steckt dahinter, schau uns an. Menschen, die voll Heiligen Geistes sind, haben eine Ausstrahlung. Die stehen über, sagen, schau uns an, schau mich an, Petrus und Johannes, schaut uns beide an. Die haben eine Ausstrahlung. Menschen, die den Heiligen Geist haben. Weißt du, wenn Menschen keinen Glauben mehr haben, keine Zuversicht haben, keine Hoffnung haben, sind gebrochen. Die können noch so gescheit sein, noch so reich sein, sind gebrochen. Menschen, die keine Ausstrahlung mehr haben. Aber nicht nur das. Stephanus voll Heiligen Geistes und voll Glaubens wird gesteinigt. Sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Er sieht einen offenen Himmel. Menschen, die den Heiligen Geist haben, haben einen offenen Himmel. Denen macht es der ganze Zirkus drumherum gar nichts aus. Menschen, die den Heiligen Geist haben, die können vergeben. Weißt du, ach, rutscht mir der Puckel runter. Seid mir doch alle gestohlen. Und kann Stephanus beten, Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Es ist ganz arg wichtig, dass du betest, Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Du kannst nur vergeben, wenn du den Heiligen Geist hast. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht vergeben. Brauchst du auch gar nicht bemühen zu vergeben. Du kannst nicht zu vergeben. Wir können göttliche, geistliche Dinge ohne den Heiligen Geist nicht tun. Wir brauchen den Heiligen Geist, um göttliche Dinge zu tun. Sonst kann man das alles vergessen. Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Wenn Gott die Sünde behält, dann gute Nacht den Menschen. Dann gute Nacht den Menschen. Wenn ihre Sünde behalten wird. Weißt du, wenn Gott eine Sünde aufschreibt, da rächt er sich und verfolgt, bis der letzte Heller bezahlt ist. Behalte ihnen ihre Sünde. Saul von Tarsus wäre nie zum Glauben gekommen, wenn seine Sünde behalten worden wäre. Denn er war der Zeuge. Der sagte, jawohl, der ist des Todes schuldig. Ich habe Theologie studiert und ich weiß, er hat sich an Gesetz versündigt, dieser Stephanus. Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Ich will euch nur eines sagen. Weißt du, wenn Gott arbeitet, er schickt seine Engel. Und mir ist so groß dieses Bild, jetzt am Mittwoch, glaube ich, irgendwo habe ich hier das gesagt, oder ja, Mittwoch war es. Wenn Gott ein Gebet erhört, die Gemeinde betet, Petrus ist im Gefängnis, Herodes will ihn umbringen und bestellt Wachen sogar, dass der ja nicht entwischt und ja nicht davonläuft. Und die Gemeinde betet, wenn Gläubige beten, wenn Gott anfängt zu handeln. Und nur diese geisterfüllte Gemeinde kann beten und bewegt Gottes Arm und dass Engel sogar in Aktion treten. Und dieser Engel kommt und befreit Petrus. Und der Engel entlässt dann Petrus, als er wieder draußen ist und sagt, Petrus, bye bye. Geh jetzt zu deinen Brüdern und Schwestern und der geht hin. Aber der Engel war noch nicht fertig. Gleich im nächsten Abschnitt, im gleichen Kapitel, im nächsten Abschnitt, wenn du weiterliest, wo geht der Engel hin? Zum Herrn Herodes. Der Engel geht zum Herrn Herodes. Der Herodes hat sich an Kindern Gottes vergriffen, am Petrus, an einem Gesalbten Gottes sich vergriffen. Und der Engel geht zum Herodes und pass auf, der umlagert sein Schloss, umzingelt sein Schloss und so weiter. Dann veranlasst, wahrscheinlich dieser Engel veranlasst sogar, weißt du, die Engel können Gutes tun und die Engel können sogar göttliche Engel Böses bewirken, dass der in den Kopf steigt. Er macht eine Suppenküche, er macht eine Party, gibt den Leuten zu essen. Die Leute kommen und himmeln den an und sagen, das ist die Stimme Gottes, sein Geburtstag. Und dann heißt es, und ein Engel Gottes kam und schlug ihn. Der Engel, der Petrus befreite, derselbe Engel schlug ihn, dass sein Bauch platzte, dass Würmer ihn auffraßen und dass er so einen Gestank verbreitet. Josephus Flavius beschreibt, dass er so ein Gestank war, dass kein Mensch in seiner Umgebung sich aushalten konnte und nicht mehr aushalten konnte und dass er starb und verreckte. So, der Engel schlug ihn. Weißt du, wenn Gott Engel schickt, und wenn wir die Sünde nicht vergeben, Herr, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Wenn wir die Sünde den Menschen nicht vergeben, dann kommt so etwas, dass der Engel sich rächt. Deshalb, Geschwister, wisst ihr, uns ist so viel vergeben. Lasst uns auch den anderen vergeben. Und lasst uns lieber die Engel für was anderes einsetzen und was anderes zu beschäftigen. Wir sollten auch viel öfters beten, Herr, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Du wunderst dich über so manche, ich werde die nächsten Tage über die unsichtbare Welt sprechen. Also im Monat September habe ich da die unsichtbare Welt und der geistliche Kampf und was das alles dazu gehört, so sprechen. Mir ist es so groß geworden. Wir wundern uns über so manche Sachen. Da stolpert man ständig, hat man einen Unfall nach dem anderen oder da klappt das nicht und klappt das nicht und klappt das nicht, weil da irgendwo Unversöhnlichkeit im Spiel ist. Die Leute sind schon längst in der Ewigkeit, aber da... Die Mutter hat jemand verflucht, oder der Vater hat jemand verflucht, und so weiter, und der ist schon längst in der Ewigkeit, und deshalb klappt's bei dir vorn und hinten nicht. Und dann musst du vielleicht auch hingehen und beten, vielleicht steht das nicht so in der Bibel drin, aber das gebe ich als Rema weiter, als Wort Gottes weiter, dann musst du beten und Vater, vergib ihm, was er mir angetan hat, und so weiter, behalte, rechne ihm die Sünde nicht zu. Dass er jetzt dein Geld verplempert hat und für was anderes ausgegeben hat oder sonst irgendwie dich missbraucht hat und du bist dahinter gekommen, erst obwohl er schon längst tot war oder sie. Herr, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Vergebung. Und das kannst du aber nur, du kannst in der geistigen Welt nur eingreifen und nur dort die geistige Welt beeinflussen, wenn du den Heiligen Geist hast. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht. Auch die ganze geistliche Kriegsführung. Die geistliche Kriegsführung kann nur funktionieren, funktioniert nur, wenn du voll Heiligen Geistes bist. Ich bringe jetzt noch den Petrus. Oder auch die Apostel. Geistliche Kriegsführung. Das ist doch Ananias und Sapphira. Der sieht, dass sie nicht genug geopfert haben. Nur als Beispiel. Oder dass nicht, mit dem Opfer nicht, was nicht stimmt. Der Petrus ist dahinter gekommen, dass die was unterschlagen haben. Ananias und Sapphira. Dann sagt er, Ananias, hast du wirklich so viel Geld bekommen für das, was du hier jetzt gibst? Ja. Und was in Autorität sprach er, gib deinen Geist auf. Oder wir haben da in Paulus in Zypern, da ist so, Ein jüdischer Zauberer, Elimas, was es auch immer heißt, Elia Moses vielleicht, das heißt wahrscheinlich auch so, Elimas, so ein Alttestamentler, der nichts von Jesus wissen will, der widerspricht ihm und sagt, Elimas, sei blind. Kannst du vorstellen? Weißt du, wir machen normalerweise Leute sehend, aber in der Kraft und der Autorität Gottes, wenn es nötig ist, macht man Leute blind. Oder da will jemand sich vergreifen und seine Hand wird steif. Wir haben solche Fälle in der Bibel. Verstehst? Für eine gewisse Zeit. Die Hand steif. Schlaganfall oder was es auch ist. So. Wir haben Autorität. Und wir sollten und nicht alles hinnehmen. So Widerspruch. Dieser Jude, Elimas da, der widersprochen. Nein, das ist nicht. Wir müssen Gesetz halten. Wir müssen uns beschneiden lassen. Wir müssen Sabbat halten. Wir müssen das und 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 das. Halt's Maul! Sei still! Und du sollst blind sein für eine Weile, bis Gott dir, bis du reif bist wieder, bis du diese Dinge einsiehst und das Gericht Gottes an deinem Leibe erkennst. Jetzt musst du vorstellen, Paulus sagt, ich habe sogar welche dem Teufel übergeben. Nicht nur dem Heiland übergeben, dem Teufel hat er übergeben. Damit er den Leib züchtige und strafe, auf dass die Seele gerettet werde. Gehört auch, weißt du, wir haben die Autorität, auch jemandem dem Teufel zu übergeben. Sollten wir es nicht machen. Aber Paulus hat das geleistet. Wir haben Autorität. Weißt du, so ein Befehlshaber, so ein König hat Autorität zu nehmen und zu geben. Und haben wir diese Autorität oder nicht? Jesus hat zum Feigenbaum auch sowas. Zum Feigenbaum gesagt, hinfort soll keine Frucht mehr an dir gefunden werden. Und der Baum verdorrte und vertrocknete. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Autorität zu reden. Zuerst ohne den Heiligen Geist bist du schwach, kraftlos und unfähig. Da flieht man ohne den Heiligen Geist. Und gibt man immer nach. Aber wenn der Heilige Geist kommt, bist du in der Lage. Weißt du, ohne den Heiligen Geist bist du feige. Du sagst, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht reden, wie Moses. Aber als der Geist Gottes kam, steht er vor Pharao und sagt, Pharao, lass mein Volk ziehen. Und muss mit was für einer Energie, mit was für einer Kraft, dann nimmt er das erste Mal ein bisschen Sand und schmeißt hoch und sagt, so, Heuschrecken kommen jetzt. Und dann spuckt er ins Wasser und das Wasser wird rot wie Blut. Oder dann schlägt er ins Wasser und Frösche springen aus dem Nil heraus. Er hat Autorität. Lasst mein Volk gehen. Ohne den Heiligen Geist haben wir gegen Pharao, gegen Goliath und gegen den ganzen Zauber keine Autorität. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes. In der Kraft des Heiligen Geistes. Da werden Unfähige fähig. Schwache stark. Und die werden geführt und geleitet. Wenn der Heilige Geist kommt, dann bist du zu allem fähig. Zu dem du heute unfähig bist. Wie mag das zugehen? Hast keine Erklärung. Ich habe auch keine Erklärung, wie das zugehen kann. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der Herr, der Himmel weiß immer eine Lösung. Der Himmel weiß immer eine Antwort. Wenn der Heilige Geist kommt, dann lebe ich nicht in meiner Kraft, in meiner Energie, in meinem Wissen, in meinem Verständnis. Ich lebe in einer höheren Dimension, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn der Geist kommt, lass uns aufstehen. Überwinde das Böse, und zwar nicht in deiner Kraft, nicht durch Heer und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Und der Herr sagt, und ihr sollt stille sein, und ich will für euch streiten. Kannst du Mund halten? Kannst du stille sein? Und kannst du jetzt den Heiligen Geist wirken lassen und fließen lassen, das was durch den Heiligen Geist passiert? Vater, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist jetzt sendest und dass du aus jedem Kind Gottes, egal wie schwach er ist, egal wie groß und wie alt und wie jung er ist im Glauben, Herr, aus jedem Kind Gottes machst du zu einem Herrscher und zu einem Soldaten Jesu Christus, zu einem Kämpfer des Glaubens, dass er die Werke des Bösen zerstört und in seiner Umgebung zuerst einmal alles aufräumt in seiner Umgebung und dann in die Armee Gottes einsteigt und sich einreihen lässt im Werk des Herrn. Aber zuerst einmal zu Hause. Und lass mich heute Abend beten. Herr, dass zu Hause bei dir, wo du bist, dort zu Hause die Herrlichkeit Gottes einzieht. Und wo die Herrlichkeit Gottes bei dir zu Hause einzieht, da hat der Teufel nichts mehr zu melden. Wenn das Licht brennt, hat Finsternis keine Macht. Und so wie das kleinste Licht in deiner Umgebung irgendwo leuchtet, so weicht die Finsternis und so ist auch das Böse. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, hat das Böse bei dir zu Hause nichts mehr zu suchen. Dann sagst du, wo ist es? Also wo hat er sich verkrochen? Der verkriecht sich, der Teufel verkriecht sich, wenn die Herrlichkeit Gottes bei dir ist. Und das muss bei dir nach Hause, zu dir nach Hause kommen. Und du solltest heute dich anstecken lassen von der Flamme Gottes, von dem Feuer Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes mal nach Hause geht und dass deine Umgebung erleuchtet wird. Jesus sagt, ich habe letztes Mal gesagt, Salz mitbringen. Hat jemand Salz mitgebracht oder Salz dabei? Nicht. Aber Jesus sagt, habt Salz dabei. So, am Mittwoch hatte jemand Salz dabei, aber ich habe vergessen, dafür zu beten. Aber hab Salz dabei, verstehst? Das ist ganz wichtig. Wir kommen mal nächstes Mal irgendwann mit dem Salz noch darauf zu sprechen. Habt Salz bei euch. Licht und Salz. Licht und Salz. Nicht nur Öl, Salz dabei haben. Also wenn du mal in den Gottesdienst kommst, bringst Salzstreuer mit. Ich will über das Salz dir was sagen, was zeigen, aber die Zeit ist jetzt nicht da. So, Halleluja. Praise Gott. Streck dich in der Gegenwart Gottes aus und sag, hier Herr, hier bin ich und ich gehöre dir und ich bin dein Eigentum und Satan wird sich am Eigentum Gottes zu vergreifen. Lass uns sagen, lieber Heiland, ich bin dein Eigentum, ich gehöre dir und alles, was ich bin und was ich kann und was ich habe, das gehört dir. Und ich stelle dir jetzt alles zur Verfügung. Zieh ein, o Herr, mit deiner Herrlichkeit. Erleuchte mein Leben. Gib mir deine Gnade. Und füll mich mit deinem Heiligen Geist. Und lass uns jetzt in Sprachen Gott loben und preisen. Nimm dir die Freiheit, Gott zu loben und zu preisen. Peter, kannst wieder ein Klavier spielen. Einfach, wir wollen Gott loben und preisen. Wenn du im Geist betest, der Herr baut einen Panzer um dich. Einen mächtigen Panzer. Paramadora Paramashinta, euer einer soll tausend jagen. Shakaramarama Shatas Pradamalarasindi, Haramularita Shituri Karasindi, Hindaramugadaranasindi, und niemand und nichts darf dich hindern, meinen Willen zu tun. Sankalarambidirishiti, Hissalaramashidura Barasindi, Talaramashandara Karasan, Satan wird zertreten und unter deine Füße gelegt. Haramashata, du herrsche darüber. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Du aber herrsche darüber. Herrsche über deine Schwachheiten. Herrsche über deine Schwachheiten. Sikaramora Mashante, nenn die Schwachheit mit Namen und sage, ich herrsche in Jesu Namen darüber. Hankaramora Mashante, Sikataramora Mashante. Einige haben Sauferei als Leidenschaft und werden nicht fertig. Sag Sauferei, ich herrsche über dich. Andere haben Fresssucht, ich herrsche über dich. Andere haben einen Lügengeist, ich herrsche über dich. Andere haben sexuelle Probleme. Ich herrsche darüber. Andere sind geizig. Ich herrsche darüber. Halleluja. Herrsche du über deinen Geiz. Herrsche du über deine Sucht. Herrsche du über deine Anfechtungen. Lass nicht Anfechtungen dich anfechten. Du sollst über deine Sorgen herrschen. Halleluja, halleluja, über deine Sorgen herrschen. Über die ganzen Hexen und Zauberer sollst du herrschen. Hallaramasandala rabishikodurisile. Handarurisile rashitarasinde. Ora mashande.
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, du vermagst alles durch Jesus. Du vermagst alles durch den Heiligen Geist. Es ist nichts unmöglich. Es ist nichts unmöglich. Und es geschieht alles im Geist, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis, was du kannst und was du nicht kannst. Was du sollst und was du nicht sollst. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ora maschiko dura massanda la siti. Ora manda ricusci di ribisira casa. Halleluja. Der Feind möchte dir alles verwischen. Und er möchte alles, oh. Halleluja, ich möchte dir alles rauben. Ich möchte für Leute beten, die vergesslich sind. Und du hast mit Vergesslichkeit ein ganz großes Problem. Jeder vergisst etwas. Wenn man älter ist, vergisst man mehr. Aber du hast deine Krankheit ist Vergesslichkeit. Und du vergisst vor allem, wenn es um geistliche Dinge geht. Du kannst dich auf geistliche Dinge nicht konzentrieren. Du vergisst, was der Herr dir gesagt hat. Du kannst dich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Gott sagt, ich will dich segnen, so dass du nicht mehr vergisst. Ich will mein Wort in dein Herz hineinschreiben. Und ich will den Geist der Vergesslichkeit nehmen. Bist fertig mit deinem Studium? Nee, noch nicht. Also ich werde für dich beten. Verstehst? Den Geist der Vergesslichkeit. Gott sagt mir, den Geist der Vergesslichkeit will er wegnehmen. Und den Geist der Erinnerung. Der Heilige Geist ist ein Geist der Erinnerung. Der Heilige Geist bringt uns Dinge wieder zurück. Halleluja, Halleluja. Der Heilige Geist erinnert dich. Erinnert dich an Dinge, die in Ordnung gebracht werden müssen. Der Heilige Geist erinnert dich, wo etwas liegt, wo du etwas liegen hast vom Feind, wo noch so ein Handschuh, so irgendwo so Einfallstor. Der Heilige Geist zeigt dir, was stimmt und was nicht stimmt. Der Heilige Geist ist ein Geist der Erinnerung. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du diese Geschwister erfüllst mit deinem Geist. Und wenn ich mit euch bete, betet in Sprachen. Der Heilige Geist bringt es wieder. Der Heilige Geist bringt es wieder. Halleluja. Herr, du siehst, sie lernt und lernt und lernt und lernt. Und Herr, der Geist der Erinnerung. Oh, Heiliger Geist, komm du jetzt auf ihr Leben. Oh, dass ihr nicht vergisst, was du ihr Gutes getan hast, bis zu diesem Augenblick. Herr, und der Teufel möchte alles auslöschen. Glory, glory, glory. Weißt du, Gott zeigt mir ein Bild, während ich so bete. Weißt du, es gibt Papier mit Wasserzeichen. Wir kennen so Papier. So Wappen und Wasserzeichen und so weiter. Und egal, was auf diesem Papier steht, der Teufel kann eines nicht ausradieren, das Wasserzeichen. Das Wasserzeichen kann er nicht ausradieren. Und der Herr hat uns seine Gnade, seine Liebe in dein Leben eingebrannt, wie ein Wasserzeichen. Egal, was auf deinem Leben steht, egal, was man über dein Leben gesagt hat, egal, was du selbst gesagt hast über dein Leben, der Herr bringt es zurück und der Herr sagt, und ich kehre alles um, ich stelle alles auf dem Kopf. Und weißt du, was auf dem Kopf stellen heißt? Flüget ein neues. Das, was unten ist, kommt drauf und was oben ist, kommt runter. Das ist, was man auf den Kopf stellt. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass wir jetzt alles auf den Kopf stellen dürfen, was der Teufel gedacht hat, dass es funktioniert. Es funktioniert für ihn nichts. Und das, was Gott will, was Gott soll und was wir sollen, das funktioniert. Und wir bringen die Dinge des Glaubens zum Funktionieren. Halleluja, Halleluja. Ich bringe die Dinge des Glaubens bei dir zum Funktionieren, Bruder. Dass du Sachen findest, die du suchst. Du suchst vielleicht Akten, die schon irgendwo verloren gegangen sind. Und der Herr sagt, ich will es alles wiederbringen. Und ich will dir zeigen, wie und was und wieso und warum und wo es ist und wer das haben könnte. Herr, ich danke dir, dass du Dinge löst, was menschlich unlösbar ist. Halleluja, Halleluja. Zu irgendjemandem sagt Gott, ich will dich in deine Familie wieder zurückfinden, dass du sogar den und die findest, die du schon so lange suchst und keine Ahnung hast, wo und wo sind diese Personen. Ich bringe das zurück. Ich habe mal eine Schwester hier gehabt, die kam und Gott zeigte mir, du brauchst einen Vater. Und ich habe mit ihr gebetet und die ist weggegangen und dann geht sie nach Hause und sie ist im Aufzug und wer steht neben ihr? Ihr Vater. Und hat jahrelang ihr Vater nicht gesehen, kannte ihr Vater fast gar nicht und steht ihr Vater da. Aber die Person hat nicht die Stunde ergriffen, was Gott gefügt hat. Wenn das passiert wäre, wenn sie die Initiative ergriffen wäre, Gott hat zusammengeführt, aber
Angst, Hemmungen, Ladehemmung, Komplexe. Meine Lieben, wenn Gott etwas tut, lasst uns draufgängerisch sein. Lasst uns nicht spaßen, wenn Gott jemand zusammenführt. Und ich spüre heute Abend, Gott will mit irgendjemandem dich zusammenführen, den du lang vermisst in deinem Leben. Den du lange nicht gesehen hast und die Spur verloren gegangen ist. Und nicht einmal im Telefonbuch mehr findest, wo diese Person mehr wohnt. Aber der Heilige Geist weiß, wo diese Person wohnt und wie du diese Person finden kannst. Und er sagt, vertraue mir, lege es in meine Hände. Du hast nicht, weil du nicht bittest. Ich möchte es dir geben, sagt der Herr. Bitte, du hast ein Problem und mit diesem Problem kommst du nicht weiter. Bitte, bitte und ich will dir geben, sagt der Herr. Bitte mich, preis Gott. Halleluja, bitte, preis dem Herrn. Halleluja. Vater, ich segne jetzt meine Schwester und heute Abend, sie wird von dir berührt, Herr Jesus. Und ich lege jetzt glaubensvoll meine Hände auf meine Schwester und du schenkst die Salbung, den Geist der Erinnerung. Halleluja, dass dir die alten Lieder wieder einfallen, die alten Chorus, die alten Geschichten, die alten Gedanken. Halleluja, Halleluja, und dass Dinge einfallen wieder, Herr Jesus, Halleluja. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns so viele Einfälle bringt. Und du sagst, ich will die Fenster des Himmels aufschließen und den Segen herabschütten. Das ist ein geistlicher Segen, ein geistlicher Gewinn. Halleluja, der Herr will deine Fantasie beflügeln. Oh, Glory, Halleluja, Schwester, der Herr beflügelt deine Fantasie heute. Lob und Dank, preis Gott, Halleluja, und du wirst auch gesegnet, Halleluja. Und der Herr zeigt, was zu tun und zu lassen ist. Und der Herr zeigt seinen Weg in deinem Leben, sodass du auf ihn schauen kannst und ihm vertrauen kannst. Halleluja, Vater, ich segne jetzt meinen Bruder. Und auch er möchte den Geist der Erinnerung wiederfinden, den roten Faden möchte er wiederfinden in seinem Leben. Herr, du schenkst ihm den roten Faden. Der Herr zeigt den roten Faden in deinem Leben. Heute Abend hast vieles vergessen. Aber der Herr sagt, ich will das alles wieder gut machen und ich will es alles zurückbringen. Der Geist der Erinnerung ist da. Halleluja, Halleluja, der Geist der Erinnerung, dass du dich an die schönen Stunden deines Lebens erinnern kannst, dass du dran denken kannst, wie war es doch einmal gut. Oh, wie habe ich doch mal schön gehabt in meinem Leben. Und der Herr sagt, genauso schön soll es wieder werden. Du sollst wieder den Traum, weißt du, der Nebukadnezar oder der Pharao haben ihre Träume vergessen, aber der Heilige Geist bringt die alten Träume, diese Schlüsselträume, diese Schlüsselerlebnisse, bringt er wieder zurück in unser Leben. Der Heilige Geist bringt Dinge zurück, die wir längst vergessen haben. Und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Habe ich für dich schon gebetet? Lieber Heiler, oh, du erfüllst ihr Haus mit Herrlichkeit. Halleluja, du erfüllst ihr Haus mit Segen. Du erfüllst ihr Haus mit Sieg. Und nicht nur ihr Haus, sondern ihr Leben. Und durch ihr Leben geht ein roter Faden bis an die Enden der Erde. Halleluja. Der Segen Gottes ist es. Der Segen Gottes ist, was uns reich macht und was uns stark macht. Der Segen Gottes ist, was uns anders macht. Der Segen Gottes ist es, was uns verwandelt und verändert. Der Segen Gottes ist, was uns Sieg gibt. Halleluja. Was uns Durchhaltekraft gibt. Was uns Stehvermögen schenkt, ist der Segen Gottes. Halleluja, nimm den Segen Gottes. Nimm den Segen Gottes mit nach Hause. Halleluja, nimm den Segen Gottes mit nach Hause. Nimm den Segen Gottes mit nach Hause. Nimm den Segen Gottes mit nach Hause. Preis Gott. Halleluja, Halleluja, nimm ihn mit nach Hause. Preis dem Herrn. Deine Schuld ist vergeben. Weißt du, diese Attacke des Feindes. Ich darf euch eines sagen. In dem Augenblick, wo wir den Feind angreifen, greift er uns massiv an. Deshalb, und du hast es getan, was dir gefehlt hat, ist dieser Schutz. Du hast es getan und bist eine Frau, weiß nicht, ob du verheiratet bist oder alleinstehend, verstehst du, und du hast niemanden gehabt, wo du schützt. Eine Frau ist mehr angreifbar wie ein Mann. So, deshalb, du brauchst einen männlichen Schutz. Nicht, dass du jetzt heiraten sollst, aber du brauchst einen männlichen Schutz. Du brauchst Autorität. Und deshalb ist es so wichtig, gerade, und das gilt für alle Schwestern, die Schwestern, wenn sie nicht verheiratet sind, sie brauchen einen männlichen Schutz. Egal was es ist, du musst dich unter den Schutz stellen, unter den Schutz Gottes. Preis Gott. Also, aber der Bann, dieser Fluch ist gebrochen. Ist gebrochen. Und du hast gesiegt. Nicht der Teufel. Der Teufel darf nicht siegen. Der kann dich jetzt mal hinwerfen, kann dir mal Schaden zufügen. Er muss dir 7-mal erstatten. Er muss dir 7-mal erstatten. Und wünscht dir was, das, was er wieder Schaden gut macht. 7-mal. Rechne es aus. Rechne es aus. Fordere und sag 7-mal. Jetzt, ich war gelähmt, ich konnte das nicht erledigen, jetzt konnte ich mal in Urlaub fahren. Ich sage das jetzt nicht so. So, dies nicht und das nicht und das nicht. Und jetzt will ich 7-fach erstatten. Ich soll sogar noch Geld dafür kriegen. Amen. Amen. Ich weise sie in den Abgrund und dort sind sie verschlossen und sie kommen nicht mehr zurück und sie haben nichts mehr bei mir zu suchen. Und wenn der Teufel noch jemand, noch welche Agenten hat, die kann ja andere Sachen, aber nicht diese, die von denen ich mich losgesagt habe, im Namen Jesu. Wir haben Autorität und wir sollten binden. Und Jesus hat die Schlüssel der Hölle und des Abgrunds und er lässt niemand mehr raus, was wir in seinem Namen dort reingeworfen haben.